Der ein oder andere hat die Werbeanzeigen von Marco und Erkan im Internet schon gesehen. Was würdet ihr sagen, ist so euer Lieblingsfunnel, den ihr gern rockt, wenn es darum geht, vielleicht einmal zuerst ein B2C-Business zu scalen und dann ein B2B-Business?
Unsere Intention ist, wenn wir Wert stiften und wenn wir wirklich alles geben, uns den Arsch aufreißen, dann kriegen wir auch immer Geld zurück.
Das ist ein hoher fünfstelliger Betrag monatlich, der nur über reinkommt.
15-20% vom Umsatz, wo du denkst, warum habe ich den Kanal nicht vorher benutzt?
Das heißt, was sind so Leadpreise, wo ihr sagen würdet, die sind beim Webinar so ein relevantes Spektrum? Wir haben das Wochenende gemacht und ich weiß nicht, wir haben mit dem Webinar aus dem allein 300.000 Euro Umsatz, glaube ich, ausgemacht, was echt solid war für, ja, ein Wochenende. Was ist jetzt die langfristige Vision von euch?
Ich will maximal wachsen, aber nicht mit der maximalen Zeit an Investment, die ich gebe, sondern mit meinen 8 Stunden am Tag. Und ich habe trotzdem Zeit für meinen Sohn, der vor 6 Monaten auf die Welt gekommen ist, kann am Wochenende Zeit mit denen verbringen, aber nicht auf meinen Nacken. Also ich will so wachsen, dass es nicht auf meinem Nacken passiert.
Sie sind die Growth-Marketer und sind spezialisiert auf B2C-Coaches, denen sie helfen, durch phänomenal magisches Marketing zu wachsen und zu skalieren. Und heute werde ich einige Dinge aus ihnen rauspressen, was man Gutes machen kann im B2C versus B2B, spannende Webinar-Verhandlung und ganz, ganz vieles mehr. Deshalb herzlich willkommen, dass ihr da seid. Freue mich sehr. Ihr habt ja eine lange Reise im Online-Marketing. Ihr seid bei sehr, 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 sehr namhaften Leuten auch schon im Team gewesen, habt super, super viel Erfahrung dort. Was würdet ihr sagen, ist so euer Lieblingsfunnel, den ihr gern rockt, wenn es darum geht, vielleicht einmal zuerst ein B2C-Business zu scalen und dann ein B2B-Business? Sagen wir mal, irgendwer macht 10.000 monatlich und will wachsen. Was wären so eure Favorite Funnels?
Nummer eins, du hast schon angekündigt, Webinar-Funnel oder Workshop-Funnel. Ja, wir machen einfach sehr, sehr viel gerne, um vor der Kamera gewisse Dinge zu präsentieren, seine Expertise darzustellen, die Identifikation zur Zielgruppe aufzubauen. Machen wir immer sehr gerne über Webinare, vor allem im B2C-Markt. Das funktioniert einfach super, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Konkurrenten es mittlerweile dort draußen auf dem Markt gibt. Ja, auch die Tante Emma hat verstanden, dass man Facebook-Werbeanzeigen schalten kann, weil mit Leuten, die ein Problem haben, ja, eine Zielgruppe, die das Problem hat, einfach sich besser darzustellen. Und da machen wir immer wieder gerne Webinare hinten raus, verkaufen 5.000 Euro Produkte, 2.500 Euro Produkte, sehr, sehr, sehr profitabel und das macht echt richtig Spaß, ja.
Was mir bei Webinaren nicht gefällt, wenn Leute das erste Mal das machen, deshalb würde mich das gleich mal interessieren, ein Webinar, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir, ich schalte ein Lead-Formular, also nicht Lead-Ads, sondern ein Freebie, ich schalte ein Freebie, ja, auf Meta, dann habe ich den Vorteil, ich kriege jeden Tag Leads und kann, ja, jeden Tag anrufen und kann jeden Tag so ein bisschen Feedback von der Zielgruppe kriegen, kann jeden Tag mit denen sprechen. Deshalb ja beim Webinar nicht, weil beim Webinar rucke ich das durch, wie viele Tage schaltet ihr vor? Stimmt nicht, okay.
Kannst ja auch die Nummer abrufen, okay, und vorher anrufen und sagen, hey.
Das heißt, bei neuen Leuten empfiehlt sie immer, dass die vorher anrufen sollen.
Man kann es machen, musst du aber nicht. Ne? Also kannst du sagen, du nimmst die Nummer und rufst an und sagst, hey, wir wollten schon mal fragen, wo du gerade stehst. Also sowas, ja, wie eine Umfrage. Und wenn, ja, der qualifiziert ist, kannst du ihn schon mal vorher reinziehen. Ansonsten pushst du sogar nochmal mehr auf das Webinar, dass er da sein soll. Ja. Aber wenn der qualifiziert genug ist, kannst du ja schon vorher reinnehmen. Also
wir haben sogar mal Webinare gemacht bei uns. Dann haben wir, bevor das eigentliche Webinar gestartet ist, den gesamten Adspend schon wieder reingeholt, weil Leute bei uns ein 20K-Paket abgeschlossen haben. Ja. Super, ja, ich habe mich richtig gefreut auf das Webinar, weil ich wusste, es ist reiner Profit. Ja. So alles, was ich hier raushole.
Safe. Okay, ja, das heißt, wenn Leute damit starten, wie viel Promotion-Zeit macht ihr vor jedem Webinar?
Wirklich unterschiedlich, je nachdem.
Also wenn so ein Dude ist, 10.000 monatlich macht er, so kleinerer, so erstes Webinar starten.
Genau, also wenn einer kleiner ist, dann sagen wir, ey, so viel Geld, was nötig ist, dass du in Ruhe pennen kannst. Mhm. Weil wir wollen ja nicht, dass die Leute direkt ihre ganze Kohle reinschmeißen und, ja, dann sagen die, ein Launch kann mal schief gehen, ne? Ist ja auch so, kann mal ein paar Sachen passieren. Aber wenn du sagst, zwischen 2.000 und 8.000 Euro, also je nachdem, wie viel es gibt ja Leute, die haben auch mehr Geld auf Seite und dann kannst du sagen, zwischen 2.000 und 8.000 Euro. Früher haben wir nur Launches gemacht ab 20.000 Euro, aber wenn du halt so die breite Masse hast, die 10.000 Euro verdienen, die können sich ja 20.000 Euro nicht leisten. Ja,
Zeitframe, kommt drauf an, wie deine Ad-Skills auch sind, ne? Wir machen ja viel über bezahlte Werbeanzeigen auch.
Wenn du als B2B-Dienstleister bezahlte Werbung meisterst, dann wird dein Business wirklich starkes Wachstum bevorstehen. Das Beste an der ganzen Sache ist, in unserem Paid-Ad-System, komplettes System runtergebrochen, wie wir bezahlte Werbung schalten. Wir haben über 800.000 Euro schon in bezahlte Werbung investiert, haben das bei 50, 60, 70 Kunden mittlerweile erfolgreich gelauncht und Ads zum Laufen gebracht. Die Learnings, was man machen darf, was nicht, alles runtergebrochen in unserem Paid-Ad-System. Sowohl, wie man über Meta-Ads schaltet, als auch, wie man über LinkedIn-Ads schaltet. Alles runtergebrochen geben wir for free raus. Deshalb hole dieses System kostenlos.
Wenn jetzt jemand komplett neu ist im Ads-Game und macht die Werbeanzeigen selber, dann sagen wir schon, mach mal 3 Wochen vorher, damit wir einfach noch ein bisschen Zeit haben zu optimieren.
Okay.
Ansonsten, wenn jemand schon das Skillset hat und kann schon Werbeanzeigen schalten und sein Ad-Spend ist überschaubar, dann sagen wir schon, du machst 1 bis 2 Wochen vorher.
Okay.
Jetzt kommt aber der erste Einwand, die 1 bis 2 Wochen vorher, 3 Wochen vorher, könnte es nicht sein, dass die Show-Up-Rate geringer ist. Die Leute vergessen das ja und so weiter. Und dann muss man halt andere Strategien nutzen. Es gibt Leute auf dem Markt, die sagen, ey, 3 Tage vorher, dann vergessen die das nicht. Show-Up-Rate wird dann so 80% so richtig reingeschissen. Und wir wissen, die Zahlen stimmen nicht. Aber es ist geil von einer Marketingkampagne. Mach es einfach 3 Tage vorher, knall deinen ganzen Ad-Spend rein. Aber der Nachteil ist halt, wenn mal die Ads nicht so gut funktionieren, hast du gar keine Chance in der kurzen Zeit einfach eine Veränderung zu tätigen. Machen. Der Lead-Preis, wenn du so viel Geld auf einmal reinschießt, verdoppelt sich, verdreifacht sich.
Ja.
Und dann kannst du halt für dich ausrechnen, ist die Show-Up-Rate, ja, die ist sehr, sehr relevant, aber du hast dafür die anderen Nachteile. Plus, wir machen ja auch mehrtägige Workshops, also nicht nur ein Webinar, was 90 Minuten ist, sondern auch 4 Stunden mal, oder 2 Tage oder 5 Tage oder 7 Tage. Teilweise haben wir auch mal, wo es 3 Wochen geht. Man muss drauf stehen. Also es gibt Personal Brands, die finden das ultra geil. Und dann
3 Wochen ist das dann jeden Tag eine Stunde, oder?
Es gibt zum Beispiel jeden Tag 1 Stunde. Es gibt auch zum Beispiel eine Person, die dann alle 2 Tage das macht und verlängert es einfach nur ein bisschen länger. Und
das ist dann for free trotzdem?
Auch unterschiedlich. Es gibt Leute, die machen es bezahlt oder for free. Wir sind ein Fan tatsächlich von for free. Und wenn man das mal split testet, ist immer for free von dem Umsatz besser. Nicht von der Qualität, aber vom Umsatz ist es besser. Wir hatten jetzt einen letzten Launch. Die hat, das höchste war, glaube ich, 1,4 Millionen. Die hat dann einmal auf uns umgestellt und meinte so, ich hatte noch nie so viele Teilnehmer, noch nie so einen geilen Hype. Und die ist jetzt bei 1,5 Millionen und nicht alle Calls sind durchgemacht. Und so finde ich es eigentlich ganz geil. Und du hast halt viel mehr Leads, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Du hast viel mehr Reichweite.
Ja.
Und kannst ja die da auch nochmal später monetarisieren. Aber wir sind wirklich Fan davon, einen Tick länger zu bewerben. Und dann kann man natürlich mit Retargeting-Ads die Leute, die schon mal angemeldet haben, trotzdem die ganze Zeit zuspammen. Yeah. Und das kostet auch ein bisschen Geld, aber wir sind Fan davon, einfach mehr Zeit dafür zu haben.
Außerdem nurtured es ja wieder die Leads, macht ja nur mehr Vertrauen und hilft ja im Sale am Ende des Tages. Also wir hauen ja auch auf Retargeting. Retargeting ist bei uns einfach reine Leads, die sich eintragen haben. Da hauen wir ja auch einen Spend drauf. Wollen wir ja mindestens 1-2 Impressionen am Tag da haben, damit da ein bisschen Bewegung da ist. Jetzt habt ihr gesagt, okay, ihr macht es also von bis. Das lasst ihr die Kunden einfach random aussuchen, was sie machen sollen, oder sagt ihr denen schon, was sie machen sollen, so von den Tagen, wie umfangreich so ein Webinar sein soll?
Wir sagen denen schon sehr genau, was sie machen sollen, ja. Also ich bin auch eher ein Fan davon, mach nicht zu viel, sondern eher weniger am Anfang, statt 5 Tage oder 7 Tage zu machen. Ich gucke aber ganz genau, was hat die Person für ein Thema. Wenn ich weiß, die Person hat ein B2C-Thema, hat so ein 2,5 bis 5K-Produkt und ein Problem, was sehr dringlich ist, ja, wo ich weiß, die Leute, das funktioniert garantiert, dann mache ich immer sehr, sehr gerne 2 Tage, weil ich einfach die KPIs dort auswendig weiß.
Was ist ein Beispiel für ein sehr dringliches B2C-Thema?
Zum Beispiel Maria Lazareva ist eine Kundin von uns, die hat das Thema Hautgesundheit. Ja, da weiß ich ganz genau, okay, ja, wenn Frauen dort reinkommen, ja, Kosmetikerinnen dort reinkommen, die Leute, die Akne-Probleme haben oder so,
ja,
da weiß ich, die zücken ohne Probleme die Kreditkarte und zahlen auch in einen höheren Preis.
Ja.
Ja. Money-Making-Opportunities sind immer super geile Themen. Zum Beispiel Lena Lambrecht, eine Kundin bei uns, bildet andere Leute aus, in eine virtuelle Assistenz zu werden. Das heißt, sie gibt das Skillset mit, werde eine virtuelle Assistenz mit diesen Fähigkeiten und fang an, dir ein ortsunabhängiges Business aufzubauen. Ja, das heißt, du verkaufst auf der einen Seite einen Traum, kannst ortsunabhängig arbeiten und kriegst nochmal ein Business-Skillset mit. Money Opportunity. Das sind Themen, da weiß ich, zack, ohne Probleme funktioniert das gut. Grundsätzlich Ausbildungen. Ne? Also in Deutschland, Deutsche lieben Ausbildungen. Sie lieben sich weiterzubilden und sie wissen auch, in Deutschland gibt es einen bestimmten Wert für Ausbildungen, ja. Auch bei einer IHK kostet eine Ausbildung 2.500 Euro oder so, je nachdem. Was meinst du, wie einfach das ist, natürlich online zu verkaufen? Und wenn du Wissen hast, womit du anderen Leuten helfen kannst, denen ein gewisses Skillset mitgeben kannst, was du besitzt, ja, dann ist das super einfach zu verkaufen. Und das mache ich sehr, sehr gerne über 2 Tage.
Wie viele Stunden sind das dann?
2 bis 4.
2 bis 4 Stunden? Das ist so fucking anstrengend.
Ja, aber es geht schneller vorbei, als man am Ende des Tages denkt. Der Einwand ist immer, boah, was soll ich denn 2 bis 4 Stunden labern?
Nee, das geht schon. Der Content aber geht schon.
Das geht aber schon.
Ultra anstrengend.
Energetisch gesehen, ja. Energetisch. Wir sagen auch immer, wenn du das gemacht hast, bitte geh erstmal einen Tag in die Therme, danach mal
fahren. Ja, safe.
Aber weißt du, was noch anstrengender ist? Kaltakquise.
Jeden Tag Kaltakquise.
Will ich nicht sagen. Aber also ich persönlich, weil wir haben zum Beispiel vor einem Jahr, genau zu meinem Geburtstagswochenende, ich habe am 18. Februar Geburtstag und am 17. und 18. Februar haben wir quasi 2 Tage Webinar gemacht, jeweils 3 Stunden. Und ich kann mich noch erinnern, vielleicht liegt es auch an meiner Atemtechnik, muss man das mal anschauen lassen, aber das war so anstrengend, gefühlt, also ich arbeite normal 12 Stunden, bis 14 Stunden manchmal am Tag, also 3 Stunden Tag, ich bin, also 3 Stunden Webinar, ich war 3,5 oder so pro Session wahrscheinlich, aber ich war ausgepresst wie eine Zitrone, das war so anstrengend.
Ja, ja, genau. Also gibt es teilweise natürlich auch. Ja. Wenn man es regelmäßiger macht, empfehlen wir auch Stimmtraining irgendwann zu machen, damit man nicht direkt heiser ist nach der ersten Stunde.
Ja, ja.
Aber aber trotzdem, das funktioniert super. Was ist noch gut?
Und der Trust ist halt unfassbar. Also nachdem, Trust ist unfassbar. Wir haben das 6 Stunden, wir haben das Wochenende gemacht und ich weiß nicht, wir haben mit dem Webinar, das für uns damals viel, oder für uns für ein Webinar viel, wir haben aus dem allein 300.000 Euro Umsatz, glaube ich, rausgemacht, was echt solid war für, ja, am Wochenende.
Und die Präsenz ist ja auch nochmal da. Also du machst direkt 300.000 Euro Umsatz und danach merken die Leute sich das, ne? Und sagen, ich war da. Es sind einfach zusätzliche Touchpoints, die kreiert werden. Und bei B2B-Dienstleistungen sagen wir ja, das ist ja ein zusätzlicher Funnel, der vielleicht nochmal 25% Umsatz macht. Bei einem B2C-Audience macht er 80% des Umsatzes aus. Und bei dir ist ja nochmal gut von der Omnipräsenz her.
Ja. Also. Aber warum würdet ihr sagen, dass im B2C 80% so Webinar-Funnel ausmachen sollt? Und warum ist das dort wesentlich stärker als im B2B?
Das habe ich jetzt gesagt.
Ne? Das hast du jetzt gesagt.
Die aber warum? Beantworten die aber Frage. Was wäre die These? Warum?
Pareto, würde ich jetzt sagen. Ja, wir sehen ja bei unseren Kunden, dass sie wirklich da so einen geilen Umsatzpeak machen. Und Evergreen Sales ist ein bisschen schwieriger aufzubauen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich mache einen geilen Umsatzpeak, mache direkt Umsatz. So ein Evergreen Sales muss halt da die Conversion erzielen, dann da verbessern, muss im Vertrieb auch richtig gut sein, weil wenn du dann, sag ich mal, ein VSL oder eine High-Ticket-Page, da musst du im Vertrieb stärker sein als ein Webinar-Funnel, weil die schon viel aufgewärmter sind und dann musst du halt besser ein Vertriebsgeld sein.
Ja, genau, du hast halt andere Möglichkeiten auch im B2B-Markt, da kannst Kaltakquise machen, kannst dir Listen, Leads scrapen, kannst sie anrufen und so weiter und natürlich im B2C-Markt hast du das Ganze nicht, das Potenzial.
Ja.
Und da musst du natürlich dann über das Webinar mehr rausholen. Vielleicht Handynummern einsammeln, trotzdem anrufen.
Ja.
Ne? Aber das ist dann nochmal, hast du andere Hebel.
Ja, safe.
Und bei uns war immer das Ziel, wie kriegt man viele Verkäufe hin, ohne ein guter Vertriebler zu sein. Also natürlich gehört Vertrieb dazu und wir machen auch Vertrieb. Aber wie kriegen wir das hin? Und haben uns zusammengesetzt und gesagt, okay, was müssen wir tun, dass verkauft wird, ohne Kaltakquise zu machen, ohne Setting, Closing, 2 Stunden Follow-up, Pipeline bauen und so weiter. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann strengen wir uns lieber 2 Tage an und bauen ein System oder 5 Tage oder was auch immer und machen One-to-Many und machen ein Sales-Call One-to-Many, geben aber Value und dann verkaufen wir auf Masse.
Ja.
Und
das ist vor allem ja auch nicht für jeden was, ne? Diese ganze Vertriebstätigkeit dann auszuführen, vor allem jetzt die ganzen B2C-Coaches.
Viele sind sehr...
Natürlich, wir haben noch Glaubenssätze in sich drin in Bezug auf Verkaufen und dann sagen wir lieber, mach One-to-Many, verkauf an viele, mach ganz einfache Einbuchungsgespräche hinten raus nach dem Webinar, weil die dich eh schon kennen, die kennen auch schon dein Produkt, weil du es vorgestellt hast, fällt vielen leichter.
Safe. Ich würde auch sagen, der große Unterschied, also im B2B würde ich, also ich kenne niemanden, der, sage ich jetzt einmal, 7-stellig macht oder gute Umsatz macht, der halt da sehr, sehr salesfern ist. Also B2B ist halt Sales, was viel relevanteres wahrscheinlich als im B2C. Im B2C kann man viel mehr Heavy Lifting im Marketing machen, würde ich sagen. Im B2B kann man natürlich auch, aber es fängt viel später erst an, dass Marketing so richtig kranker Driver wird. Ich würde sagen, am Anfang ist im B2B halt sehr Sales Heavy.
Ja.
Und im B2C kannst du mit Webinar-Funnels anscheinend super gut. Das heißt, ihr kriegt da auch absolute Analphabeten, die nicht verkaufen können, als, keine Ahnung, Ernährungsberaterin Anna kommt zu euch.
Du musst schon Bock auf Umsatz haben und du musst schon Bock auf Sales haben, ne? Trotzdem. Auch wenn du in einem Webinar bist, wenn du Glaubenssätze in Bezug aufs Verkaufen hast und bist in dem Webinar drin und du hast Angst, dein Produkt vorzustellen, weil gleich der Chat ausrastet und du Ablehnung bekommst, da wird es natürlich schwieriger. Also natürlich musst du deine Mindset-Glaubenssätze dann auch auflösen.
Von bezahlter Werbung bist du wahrscheinlich überzeugt, aber wenn du es noch nicht zum Laufen gebracht hast oder bereits schon gut läuft, aber du es noch nicht auf 40.000, 50.000 Euro monatlich skaliert hast, monatlichen Adspend, dann klick unter diesem Video und hol dir das Paid Ad System. Also ihr habt gesagt, 2.000 würdet ihr auf dem ersten Launch einfach mal
aufwerfen. Minimum. Am besten 5 oder 10. Na, wenn einer jetzt sagt, ey, ich hatte 8.000 bis 10.000 Euro.
Yeah. Und dann nehmt ihr auch das ganze Geld, was ihr haben und werft es auf ein Webinar drauf.
Nicht das ganze Geld, wir verteilen das Geld natürlich. Wir sagen dann lieber, wir verteilen das lieber und pennen da in Ruhe. Na, ist ja, ja einfach ja, so, weil es bringt ja auch gar nichts.
Vor allem da closed ja keiner. Wenn er im Webinar sitzt und sich denkt, oh, da fuck my life, da liegt mein ganzes Geld drin.
Ja, nein, das ist nicht gut. Und dann siehst du das ja auch im Webinar, du überträgst ja, das ja auch, wenn du einfach nie dir rüberkommst, soll nicht rüberkommen, sondern du sollst wirklich in der Abundance sein, du sollst Bock darauf haben, wenn du in Close reinkommst, super, und du freust dich darauf, aber im ersten Launch, es gibt Leute, die machen direkt 100.000, 250.000 mit dem ersten Launch, und der andere verkackt halt voll, weil er dann, aus welchem Grund auch immer, irgendwie ein 30-Euro-Offer verkauft. Also keine Ahnung, es gibt ja immer Leute, die dann, oder Calendly, weiß ich nicht, ist dann auf 60 Tage geöffnet und die buchen sich in einem 58. Tag einen Termin, warum auch immer sie nicht die Anleitung gelesen haben. Ja, ne? Gibt's ja immer.
Aber tatsächlich selten. Ich habe selten bisher ein Webinar gesehen, was nicht profitabel ist. Natürlich gibt es mal Webinare, die haben vielleicht nur ein 4:1 ROAS und dann ist natürlich die Initialquote von der Liquidität eher so ein Break-Even-Ding, aber du musst das Ganze verstehen, wenn du das regelmäßiger machst, das ist halt wie ein Schneeball-Effekt. Ja, du hast mehr organische Leads, es tragen sich beim nächsten Mal mehr Leute ein. Statistisch haben wir sogar gesehen, ein kalter Kontakt kauft nicht sofort beim ersten Webinar, sondern erst beim dritten, vierten oder fünften. Das heißt, je häufiger du das Ganze machst, desto erfolgreicher wird das irgendwann. Du wirst besser als Person. Und so, das ist dann natürlich irgendwann der Effekt.
Stefan, du musst einfach mehrmals Webinare machen.
Ja, das wir einmal bisher gemacht.
Wir machen jeden Monat ein Webinar, okay, also 3 Stunden, also ganz Wochenende, 2 Tage. 3 Stunden jeweils pro Block, das heißt so 6,5-8 Stunden Webinar.
Machst du Terminpitch oder was machst du?
Ah, wir machen immer Terminpitch. Okay. Ich muss immer lachen, weil du gesagt hast, es gibt Leute, die drin sitzen, wir haben das Webinar, das gleiche sicher schon 15 Mal gemacht und ein Dude, der sitzt immer drin und
der ist jedes Mal. Aber ist der Kunde mittlerweile?
Nein, der ist kein Kunde. Der sitzt von Anfang bis Ende drinnen und schaut sich jedes Mal das gleiche an und denkt mir nur, Jung, es ist immer das gleiche.
Hast du mal angerufen?
Ja, hast du mal angerufen. Der hat so 80 Weltversuche drauf.
Hast du gesagt, boah, was machst du da drin?
Ich habe den nicht angerufen. Aber,
ja, okay, gut.
Aber im B2B machen wir sind ja auch B2B eher, ne? Machen wir da natürlich auch. Wir machen alle 2 bis 3 Wochen ein Webinar. Es ist auch immer, statt jetzt das Gleiche. Natürlich passen wir mal so ein bisschen den Hook vorne raus an das Framing. Ne? Ja. Zum Beispiel jetzt im Dezember hatten wir, Januar und Februar werden die krassesten Monate überhaupt. Deswegen triff jetzt die Entscheidung und komm rein und geh so ein bisschen in die Jahresplanung rein fürs nächste Jahr. Im Januar werden wir auch wieder ein bisschen was anpassen. Ziele sind für das Jahr, wie kannst du deine Umsatzziele erreichen? Trotzdem 90% des Webinars wird komplett gleich bleiben.
Ja. Und das heißt, Landingpage passt sich eigentlich nichts an wirklich, außer vielleicht ein kleiner Split-Test.
Nur mal die Headline.
Ja, okay. Und die Ad-Creatives, macht ihr da primär Videos oder viel Bilder auch?
Viel mehr Videos machen wir.
Wir haben viele Bilder gemacht und haben gemerkt, die Qualität von Bildern ist gar ein Spot.
Ja, also Bilder ist ja nicht so, dass sie nicht funktionieren, aber Qualitätsunterschied natürlich. Wir versuchen viel mit Videos rauszugehen, dass die Leute uns schon vorab nochmal kennenlernen können und einfach die ganze Zeit uns sehen. Ja. Wir sind ja jetzt hier in Dubai, ne? Wir waren auf einem Event und dann hat einer gesagt, ey, ich kenne dich von der Ad oder auch ein anderer aus einer Ad. Ja. Und dann haben die schon mit uns Fotos geschossen, wo du denkst so, ja okay, mittlerweile kennen die Leute einen, weil du halt so viel Ad-Spend da reinknallst. Und das ist dann schön zu sehen, weil du bist ja die ganze Zeit im Büro am Hocken und du weißt eigentlich gar nicht, was passiert. Du gibst halt einfach nur ein paar tausend Euro dann da raus und dann irgendwann mal gehst du in die Öffentlichkeit und so, ah, dich kenne ich.
Das ist halt ein geiler Effekt, ne? Und ich habe auch ehrlich gesagt kein Verständnis für Leute, die keine Ads schalten. Ihr schaltet ja auch die ganze Zeit Ads. Ja. Ich habe sogar auch in Deutschland kriege ich Ads von euch die ganze Zeit. Und man darf nicht unterschätzen, wie die Bekanntheit natürlich schon steigt unterbewusst. So, man merkt das gar nicht, auch wenn wir dann hier sitzen und du auch hier immer in deinem Büro, dann bist du mal in Deutschland, wenn du da mal unterwegs wärst bei Business Marketing oder so, die Leute würden auf dich zukommen und dich erkennen. Und das ist natürlich ein Effekt, der spricht für sich am Ende.
Oder bei unserer 7- und 8-Figure-Mastermind. Die ist am 3. und 4. April.
Okay, das heißt grundsätzlich, wenn wir jetzt noch mal auf das Webinar quasi zurückkommen, das heißt, ihr schaltet gern Video-Creatives, weil da der Trust logischerweise besser ist und mehr aufbaut. Das heißt, ihr tauscht einfach vorne die ersten 2-3 Sekunden aus? Oder was ist das, wenn ihr quasi das Webinar wiederkehrend macht, was ihr quasi austauscht? Wenn ihr nicht die kompletten Creatives und alles neu aufnimmt. Dann nehmt ihr ja schon sehr aufwendige Werbeanzeigen teilweise auch auf.
Die Best Performer lassen wir laufen. Wir gucken in der Vergangenheit, was waren die Best Performer Ads und lassen die weiterlaufen. Und wenn wir dann mal eine kreative Phase haben, nehmen wir einfach neue Ads auf.
Ja.
Versuchen die aber so evergreen wie möglich aufzunehmen. Natürlich schon, dass der Match zur Landingpage und alles da ist.
Aber das heißt, ihr sagt kein Datum in der Ad oder schon?
Früher haben wir es gemacht und dann haben wir es immer sonntags um 11 Uhr gemacht. Dann haben wir gesagt, Sonntag live um 11 Uhr und dann war es wirklich ja live um 11 Uhr. Mittlerweile kombinieren wir sogar die Tage. Ich mach so einen Insider jetzt. Also jeder macht mittlerweile Sonntag 11 Uhr. Mhm. Kennt man bestimmt, ne? Sonntag 11 Uhr. Und irgendwann sagen Marco und ich sind auf die Idee gekommen, ja, alle machen Sonntag um 11 Uhr, lass mal einfach Montag um 10 Uhr machen, weil alle ja Sonntag um 11 Uhr machen, lass mal einfach gegen den Trend wieder arbeiten. Und das war die beste Show-Upgrade. Einfach nur in der Woche und um 10 Uhr können halt nur B2Bler, kein B2Cler, außer der ist arbeitslos, kommt da rein und dann haben wir, und das war die beste Show-Upgrade.
10% mehr Show-Up-Rate sogar, also insane, plus eine viel bessere Qualifizierung, weil um 10 Uhr morgens die Leute, also es sind keine Angestellten, die das
jetzt auf reinziehen.
Was machst du im Webinar immer?
Wir machen es, wir haben es früher auch immer sonntags gemacht, wir machen mittlerweile Dienstag. Montag ist meistens ein bisschen stressful day.
Abends
Dienstag oder Mittwoch. Dienstag, immer vormittags. Immer so 10 Uhr.
Deutsche Zeit.
Ja, deutsche Zeit.
Ah, okay.
Wir arbeiten immer noch deutsche Zeit. Weil Dienstag ist ein guter Tag, weil da ist die Woche noch gut, da können die Sales Calls noch gebucht werden im Kalender. Ja. Es ist noch nicht zu früh, aber es ist nicht Montag, ihr könnt es aber testen, aber Montag ist bei uns halt immer so, bei vielen Kunden weiß ich, so stressful day, wo halt viel los ist, viel Action ist, irgendwelche Sachen vom Wochenende. Es ist einfach Montag ist immer der most stressful day.
Ja.
Und da haben wir auch die schlechteste Show-Up-Rate im Sales selbst. Und deshalb haben wir eigentlich Dienstag gemacht oder Mittwoch.
Okay, super.
Und genau. Okay, aber das bedeutet, ihr schaltet, aber jetzt habe ich es noch nicht verstanden, ihr macht es jede zweite Woche, dann kannst du ja nicht sagen Dienstag. Das heißt, ihr sagt es gar nicht mehr, wann das Webinar ist.
Wir sagen aktuell gar nicht, wann es da ist, sondern es ist live.
Unterhalb
melde ich an und dann sieht man, dass es live ist. Es gibt nur ein Datum und genau.
Okay, das heißt, damit können die Ads-Creatives eigentlich evergreen durchlaufen.
Ja.
Ihr nehmt einmal die Ads rauf und stoppt sie dann halt, wenn ihr das nächste Webinar habt und zwei Tage und dann laufen
Landing
sie.
Nee, wir passen die Landingpage einfach an.
Ah, das heißt, beim Webinar passt es einfach an und wenn er sich dann anmeldet,
kommt drauf an. Jetzt haben wir es zum Beispiel einmal nicht gemacht, wegen den Weihnachtstagen. Wir wissen, wir werden es jetzt Anfang Januar erst wieder bewerben. Da haben wir es jetzt nicht umgestellt, aber in der Regel stellen wir es direkt um. Genau. Okay.
Das heißt, das lasst ihr evergreen laufen, das macht ungefähr 25% von eurem Adspend aus, oder?
Ja, ein Tick mehr vielleicht.
Ja,
aber 30-40%.
Ja, ja.
30-40%.
Ja.
Und da lasst ihr auf Webinar laufen. Ruft ihr die vorher an oder lasst ihr die vorher nicht anrufen?
Wir machen, also aktuell rufen wir sie vorher an, aber wir haben sie auch mal nicht angerufen. Also beides funktioniert und wir machen damit immer...
Okay. Nachgang safe rufen wir alle nochmal.
Nachgang safe.
Nachgang
immer. Manchmal, wenn wir sagen... Wir haben jetzt in der Pipeline, man guckt ja immer, wie ist die Qualität und so weiter, wen rufe ich jetzt als erstes an? Wenn man sagt, ey, die sind jetzt bereit, weil die Qualität, die haben wir schon zu oft angerufen, jetzt ballern wir da nochmal rein und gehen Fokus, dann gehen wir auch die schon vorher an. Aber wirklich jetzt nicht so straight und so, also wirklich eher so auf korrekt auf dieser Basis und schauen dann, aber es ist bei dir wahrscheinlich auch so, also wirklich auf korrekter Basis und wenn es passt, dann passt es und wir gehen die vorher an, ansonsten pushen wir aufs Webinar und sagen, hey, sei auf jeden Fall dabei, wird richtig geil, trag dir diesen Kalender ein.
Ja.
Was wir jetzt eingeführt haben, ist auf der Danke-Seite mittlerweile eine Umfrage, um die Lead-Qualität direkt zu checken, um zu wissen, okay, wie viele Leute, die einen gewissen Umsatz machen, kommen denn gerade rein?
Ja.
Und dann werten wir sogar prozentual aus, in welche Richtung geht gerade das Webinar, ja? Wie viel Potenzial haben wir da grundsätzlich rauszuholen? Und da hat unser Marketing-Team klare Vorgaben, klare Prozentwerte, die sie erreichen sollen, an wie viele Leute sollen mindestens über 10.000 Euro pro Monat machen und wie viele kommen da rein. Und wir sehen das hinten raus aus der Umfrage direkt, können dann schon mal grob abschätzen, okay, ist das ein sehr gutes Webinar mit guten qualifizierten Leads oder eher weniger? Und was müssen wir beim nächsten Mal machen, damit es besser wird?
Okay. Was sind sonst eure Zaubertricks für maximale Show-Up-Rate beim Webinar?
Es kommt immer darauf an, wie man ja strategisch reingeht, wenn man jetzt drei Tage vorher bewirbt. Und
nein, lass mal davon ausgehen, ich bewerbe 10 Tage.
10 Tage vorher. Im Endeffekt Ads mehr auf Videobasis zu machen, damit die Leute einen kennenlernen können.
Ja.
Dass man schaut, durch diese Umfrage, die wir jetzt integriert haben, landen die richtigen Leute drin. Wir machen zum Beispiel auch eine Umsatzabfrage. Und dann sehen wir ja, okay, wenn er bestimmten Umsatz macht, ist eine gute Lead-Qualität.
Plus, Ergänzung zu der Umfrage, ist eine Frage drin. Welches Ergebnis erwartest du dir von diesem Webinar? Oder welche Frage möchtest du in diesem Webinar auf jeden Fall beantwortet bekommen? Was passiert dadurch? Die Leute geben schon ein Mini-Commitment ab und sagen ihrem Gehirn schon, ich schicke eine Frage dort ins Webinar rein. Und die Antwort, die gibt es nur in diesem Webinar. Das heißt, ich muss auf jeden Fall dabei sein.
Ja.
Hat auch einiges bewirkt.
Okay. E-Mail-Marketing ganz normal, macht ihr so Zaubertricks wie WhatsApp-Shit oder SMS?
SMS schicken wir manchmal raus, ja, weil wir haben die Handynummer machen wir auf jeden Fall. E-Mail-Marketing auch safe, also auch eine recht hohe Frequenz.
Was heißt recht hoch?
Recht hoch heißt 7 Tage vorher, 3 Tage vorher, aber 2 Tage vorher, täglich. 1 Tag vorher.
Nicht täglich, die ganze 14
Tage. Ja, 14 Tage nicht täglich.
Nee, aber wir machen schon, wenn es 21 Tage vorher ist, 21 Tage, 14 Tage, 7 Tage.
Okay.
7 Tage, 3 Tage, 2 Tage, 1 Tag, 24 Stunden, 12 Stunden, 4 Stunden, 15 Minuten.
Okay,
das heißt... das per E-Mail-Marketing, dann im SMS-Reminder und dann schalten wir noch Ads, alle, die sich angemeldet haben, kriegen auch nochmal nicht so Reminder-Ads, wenn es zum Beispiel so eher, dass die Leute einen noch mehr kennenlernen können, zum Beispiel die Landingpage-Masterclass, schalten wir ein 20-Minuten-Video einfach nur, dass die Leute einen kennenlernen können. Oder Webinar-Framework, also dann schalten wir ein 8-Minuten-Video. Einfach nur, dass die ganze Zeit einen sehen und sagen dann, okay, krass, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und
Die Leute müssen dann in der Zeit natürlich viel Zeit mit dir verbringen. Viel Vertrauen wie möglich im Vorfeld schon aufbauen, dass die dann entweder reinkommen oder nicht reinkommen, weil sie jetzt schon deine Nase schräg finden, ja, dann werden die nicht kaufen hinten raus. Dann ist egal.
Und jetzt, was sind eure Erfahrungen, wenn man sagt, man will eher eine größere Zielgruppe angehen? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ihr habt ja viele, die irgendwie so 10.000 monatlich machen. Was ist, wenn ihr 50 bis 100.000 machen wollt? Also die Leute, die monatlich 50 bis 100.000 machen wollen. Ist dann Webinar noch immer ein legiter Funnel oder gibt es da sinnvollere?
Ja, kürzere Webinare im Endeffekt. Ne? Und wir gehen dann mit dem Frame wieder, müssen dann vorne in den Werbeanzeigen anders
arbeiten. Ja, safe.
Beispielsweise unsere Learnings aus der 7- und 8-Figure Mastermind haben wir komplett komprimiert und alle Learnings, die wir zur Skalierung, wenn du 7-Figure bist, auf 8-Figure bist, tun wir alles ins Webinar und geben dann unsere Top-Learnings mit.
Ja.
Und damit könnte man zum Beispiel Leute anziehen, die mehr High-Value sind.
Ja, ja.
Und da machen wir einfach kürzere, weil sie weniger Zeit haben.
Ja, das heißt so halbe Stunde bis Stunde.
Stunde bis maximal 90 Minuten.
Genau, und manche sind dann trotzdem natürlich nicht da, aber durch diese Umfrage sehen wir, wer hat mehr Umsatz gemacht. Und wir rufen ja sowieso alle an.
Ja.
Und einige sind dann nicht da, finden es trotzdem cool. Und wenn man die anruft, dann sind die viel offener.
Ja.
Und die kennen halt einen schon durch die Werbeanzeige, sind dann aufgewärmter.
Bei uns ist jetzt zum Beispiel so, wir haben bei Meta-Ads, wenn wir zum Beispiel unsere LinkedIn-Bibel hergeben, da haben wir Lead-Preise von ungefähr zwischen 12, 15 Euro irgendwie so in der Range, maximal 20 Euro irgendwie so, worst case.
Für so ein White Paper oder so?
Ja, sowas in der Art kann man sagen, ja genau. Und beim Webinar haben wir höhere, wesentlich höhere gehabt. Da haben wir so 25, 30, im Worst Case sogar 40 Euro gehabt.
Mehr musst du auf jeden Fall. Dann ist, also
wir haben nicht großen Spend ausgegeben, wir haben 5.000 auf Webinar bis jetzt gehabt, einmal 20, aber das war aufs große Webinar. Das heißt, was sind so Leadpreise, wo ihr sagen würdet, die sind beim Webinar so im B2B-Case jetzt ein relevantes Spektrum?
Bei so Ads würde ich immer sagen, grundsätzlich, so pauschal, wenn du ein PDF hast oder ein White Paper und so weiter, ist das vierfach so günstig wie ein Webinar. Also entweder hast du jetzt plump gesagt, fürs White Paper zahlst du viel oder fürs Webinar zahlst du wenig. Also wenn du 15 bis 20
Euro... Du machst viermal so viel Umsatz mit einem Lead, meinst du? Oder du machst
Das sowieso beim Webinar. Aber für ein White Paper, wobei wenn du 10 Euro bezahlst, zu 40 Euro, das wäre der neue... wenn du 40 Euro für ein Webinar bezahlst, zu 10 Euro zum White Paper, dann weißt du, okay, das ist die normale Range, weil für ein Webinar zahlst du automatisch natürlich mehr, weil es viel mehr Commitment ist. Aber die Qualität ist natürlich viel, viel besser.
Ich kann nur bei unseren Returns sprechen. Ich würde nicht sagen, dass die Returns, aber es kommt halt, glaube ich, immer darauf an, wie das Sales-Team aufgebaut ist, wie die Strukturen da sind. Ja. Ist halt immer alles in die Gleichung einzurechnen.
Aber 25, 30 Euro ist ein guter Preis bei euch.
Mhm. Ja,
auch bei 40 Euro, wenn das passt, dann muss man ja ausrechnen, was jetzt Max CPL, wie viel darf ich ausgeben, wie viel kostet mich das normal, und wenn man das als normalen, vielleicht ist es ein bisschen teurer als so ein White Paper, wenn man das jetzt auf den Sale auszahlt, aber wenn du da nochmal einen zusätzlichen Touchpoint hast.
Ja, Tracking ist am Ende des Tages halt wichtig auch, ne? Du musst natürlich ganz genau wissen, wie teuer ist deine Customer Acquisition Cost am Ende des Tages bei einem Webinar, wie ist sie bei einem Lead Magneten, und wenn sie da natürlich deutlich günstiger ist, weil ihr Sales Shark seid, ja, also dann nutzt das Webinar nicht und ballert euren gesamten Spend rein, sondern macht es additional, einfach ergänzend als zusätzlicher Kanal.
Jetzt einmal auf eine Sache zurück, und zwar Webinar macht ihr mit sehr, sehr starkem Fokus. Von eurem Marketing-Effort her, wo legt ihr euren Marketing-Effort? Weil zum Beispiel wir machen halt mittlerweile sehr viel Content, wir investieren da viel Zeit. Ja. In den Ads gehen wir eigentlich fast unseren ganzen Spend auf Freebie-Leads, die wir sozusagen generieren, und that's it, Retargeting, und den Rest ist eigentlich alles im Prinzip Sales und Fulfillment bei uns. Wo legt ihr eure Marketing-Energy rein?
Tatsächlich in die Omnipräsenz. Wir schauen, was brauchen wir für Touchpoints und wo können wir die dort reinlegen. Wir haben ja auch Content-Marketing, haben wir gestartet vor 2,5 Jahren circa. Dort setzen wir uns einmal im Monat hin, drehen 4 Videos für YouTube, die dann natürlich geschnitten werden in Reels. Hat nochmal massiv natürlich dafür gesorgt, dass die Leute, die in Sales-Calls drin sind, viel mehr Vertrauen zu uns hatten, und die Closing-Rate ist dadurch natürlich deutlich höher gegangen. Unseren Ad-Spend schicken wir größtenteils auf Referenzseiten haben wir. Wir haben eine Referenzseite, wo ganz viele Testimonials drauf sind, ja, wo wir auch direkten Termine generieren, weil wir immer wieder festgestellt haben, Kunden sind manchmal trotzdem immer noch mal besser als du in der Lage, dein Produkt zu verkaufen.
So ist das Wichtigste.
Also lass einfach die Kunden sprechen, bevor wir irgendwie unsere Copywriter da reinsetzen, dass die versuchen, unser Produkt zu verkaufen. Ja, da haben wir was drauf. Webinar haben wir was drauf, ja. Lead-Magnet haben wir auch, ja, da schicken wir auch, wie viel prozentual auf den Lead-Magnet?
15%.
15% auf den Lead-Magnet setzen wir zum Beispiel auch nur, ach, ja.
Krass, 15%.
Ja. Aber wir werden jetzt auch in Zukunft noch mehr in Ever, also wir werden in allem einfach mehr Geld ausgeben. Ja.
Also wir werden alles einmal
hochpushen. Und einnehmen.
Und dann hast du natürlich, hast du ein komplettes omnipräsentes System, ja. Webinar-Guide haben wir zum Beispiel, wenn man sich bei uns einträgt, ja, wir fragen die Handynummer ab, wir haben WhatsApp-Marketing dahinter, ja, tatsächlich auch, ne, haben die WhatsApp-Nummer, rufen die Leute an, das läuft da komplett durch. Und wenn man dann guckt, prozentual gesehen, wir haben ja auch Kaltakquise bei uns, weil wir auch B2B sind, macht aber das gesamte Paid-Ads-Game am meisten Umsatz.
Ja, ja, safe.
Ja. Ja. Oder Insta-Message machen wir auch. Alle, die uns folgen, schreiben wir auch nochmal an. Also die folgen uns ja, tragen sich ein. Dann sagen wir, hey, super, wir bist auf uns aufmerksam geworden und schreiben dir einen
Sprecher. Und warum folgen die uns, wenn wir natürlich viel Geld in Ads ausgeben und die dann auf unseren Instagram-Kanal kommen? Das wäre ja verschwendet, wenn wir die Ressource nicht nutzen.
Ja.
Ja, und die funktionieren ja auch sehr gut tatsächlich. Also die würde ich niemals missen. Ja. Das ist ein hoher fünfstelliger Betrag monatlich, der nur über Insta-Message reinkommt.
Und nochmal so 15-20% vom Umsatz, weil du denkst, warum habe ich den Kanal nicht vorher benutzt?
Ja,
und da sitzt dann halt einer, der schreibt dann halt die ganze Zeit mit denen.
Aber auch sehr, sehr korrekt, wenn es nicht qualifiziert man vor. Also man muss ja auch sagen, man denkt das ja auch nicht, aber ich mache jetzt so, ich baller den durch und bin dann, mach dann, man kennt ja diese Sprachnachrichten oder so, die man, du Prachtlachst. Also wirklich, bei uns sind das ja wirklich warme Audience, die einen folgen, sehen eine Werbeanzeige, sehen dann noch mehr Werbeanzeigen und dann schreiben wir halt einfach korrekt zu denen und wenn es passt, dann laden wir die ein zum Call, wenn es nicht passt, dann hat er halt nochmal einen mit uns interagiert.
Ja, ja, safe. Und jetzt nochmal, was mich interessieren würde, so ein Mass-Market, absolutes Mass-Market-Thema abnehmen zum Beispiel, ja. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ihr werdet ja auch Fitness-Coaches haben, oder? Als Kunden. Wie geht ihr dort ans Marketing ran und was sind dort die Angles, die ihr gerne verwendet, macht und tut?
Du hattest jetzt einen Case vor der letzten, ne?
Ja, wir hatten jetzt einen Case, so einer der größten Personal Brands im Abnehmbereich, männlich, genau, und hat dann entsprechend Launch gemacht. Erster Webinar-Launch, sonst, sag ich mal, klassisch bei dem größten Consulting-Unternehmen macht nur VSL oder High-Ticket-Page. Da haben wir gesagt, komm, lass uns ein Webinar machen. 29.000 Euro in Ads investiert. Dann hat er so ein Upsell direkt kreiert, wo er 9.000 Euro zurückbekommen hat, also direkt 20.000. Und dann 400.000 Umsatz gemacht mit dem Launch direkt, ohne irgendwas anderes zu machen. Und da haben wir eigentlich Wohlfühlgewicht, also einfach nur seine Frames, die er evergreen gemacht hat, haben wir das in einem Webinar gemacht.
Ja.
Also das, was so schon funktioniert, warum sollen wir daraus kein Webinar machen?
Ja,
und dann schaust du dir an, sind halt diese Sachen und Januar ist ja jetzt bald, was kommt.
Ja, ja,
da kann man ja sowieso komplett Wohlfühlgewicht abnehmen, ohne Kalorien zählen. Je nachdem, es gibt auch eine, die macht Meal Prep und zeigt dann, wie du mit Meal Prep dein Wohlfühlgewicht erreichst. Richtig, und ohne nachzudenken, voll das geile Thema. Und ich denke mir so, ich will sogar kaufen bei dir. ja, wir sind ja nicht in Dubai, wo alles dann schön zugeliefert wird. Das haben wir einfach nicht in Deutschland. Aber da dachte ich mir, also das, was bei denen ja schon funktioniert, das entsprechend über Webinar zu nutzen und das machen wir dann.
Aber wenn der Fitnesscoach zu euch kommt, 10.000 monatlich macht und keinen Unique Angle hat?
Dann brauchen wir einen Unique Angle.
Ja.
Ja, definitiv. Also wir brauchen schon eine Methodik, die einzigartig ist. Irgendwas, was sich auszeichnet, ja, wie zum Beispiel Meal Prep, wie zum Beispiel intuitives Essen, ja, wenn wir mal Marc und Mareike von damals nehmen. Also das brauchen wir schon. Wir müssen uns schon irgendwas Bestimmtes kreieren. Oder eine spezielle Zielgruppe nehmen, wo wir ganz konkret reingehen. Ne? Das heißt, abnehmen nach der Schwangerschaft oder Ähnliches.
Okay, das heißt, du musst halt extrem spezifisch werden in entweder deiner Methodik und die Methodik musst du halt irgendwie fancy nennen, die muss irgendwie fancy klingen, die muss irgendwie cool sein, damit sie unique ist. Oder
also
halt
nicht so eine ABC-Methode oder
ja,
so?
Ja.
Nein, man weiß es ja nicht. Also nicht der hat gesagt im Podcast, ich muss seine Methode benennen. Das ist ja den Klassiker, den man auf gar keinen Fall machen sollte. Aber wieso Prep My Meal?
Ja, ja. Du musst irgendeinen unique Angle halt haben.
Ja, genau.
Irgendwas shiny object-mäßiges, was darstellen kannst. Und dann rockt ihr gerne das Webinar, haut dort Kohle rauf und dann rock'n'roll.
Was heißt shiny object? Wenn ich so prep my meal, denke ich mir auch so, mein Kühlschrank ist komplett vorbereitet.
Ja, okay, stimmt, das ist ja kein shiny object.
Ist schon, wo ich denke, oder ist das ein shiny? Ich will das auch.
Ja, geht schon ein bisschen in die Richtung.
Geht schon eigentlich in die Richtung. Also ich würde
nein!
Aber das ist ein super Thema. Also da weiß ich, also, du bist ja auch Marketer, ne? Im Herzen so. Wenn es so richtig kribbelt, und dann weiß ich immer, das geht komplett durch die Decke. Manchmal kann man es rational gar nicht erklären, aber es muss so ein bisschen kribbeln.
Ja, hast du das auch?
Bei Prep My Meal, habe ich auch. Da weiß ich, das wird funktionieren, weiß ich sofort. Kann ich direkt einen Haken hintermachen.
Ja. Da habe ich immer so, bei mir ist es immer so, wenn ich weiß, das ist geil, habe ich so ein richtig so ein Kribbeln und so ein richtig geiles Gefühl, so go, ey, da können wir jetzt so richtig Vollgas geben.
Ja, fix, fix. Ja. B2B ist das so ein bisschen, das ist sehr lustig. Im B2B würde ich sagen, ist das sehr, sehr stark oder ganz häufig bei so B2B-Berater, wir haben halt super viele B2B-Berater, Agenturen und so, das ist sehr häufig einfach das Track Record, was wir vorher bei euch auch gesprochen haben, was so manchmal ist, wenn man ein gewisses Track Record einfach hat, ist das Leben halt 10-mal einfacher. Ja. Letztens zum Beispiel war super lustig, haben wir einen Call mit jemandem gehabt, der ist halt so B2B-Berater, der macht halt so ganz normale Führungskräfte-Coaching-Entwicklung, aber hat schon eine Firma verkauft und hat die Firma irgendwie für 5 Mio verkauft, 50 Mitarbeiter gehabt, so ich so denke, Alter, die Ad-Headline, ich liebe sie jetzt schon. Das kann nur krank scalen, weil impossible to fail, mehr oder weniger.
Wir haben auch einen Kunden bei uns, da wusste ich sofort von Anfang an, die sind fast von null zu uns gekommen damals und machen KI-Beratung, KI-Consulting. Weiß ich, KI funktioniert gerade sowieso. Alter. Aber er hätte Partner werden können in einer sehr großen Unternehmensberatung, hat sich dagegen entschieden und hat gesagt, nee, ich mache das Ganze lieber selbstständig und selber. Ja, und das ist halt nochmal eine geile Story dazu. Mit einem geilen Status, mit einem geilen Trust, hat mit riesigen Companies in der Vergangenheit zusammengearbeitet und bringt jetzt KI bei und ey, das geht komplett durch die Decke. Komplett einfach, du kannst so die ganze Zeit verkaufen.
Ich habe den gefragt, was hast du verdient so in so einer Unternehmensberatung? Was hat der, 250 oder 500.000? Irgendwas dazwischen war das so. Gutes. Ich denke mir so, du hast schon so viel Geld verdient und dann gehst du raus, musst die Eier haben und komplett von neu anfangen. Und der war ja schon da, aber der ist halt mit KI da nicht weitergekommen bei so großen Companies und hat gesagt, meine Vision ist es, KI richtig geil und fett zu machen und ich komme da nicht weiter, egal wie viel Geld ich verdiene, ich werde mit KI sowieso mehr Geld verdienen, aber du musst halt die Eier dafür haben und der hatte die einfach. Ne? Und,
und Track Record ist extrem wichtig, auch im Fitnessmarkt jetzt natürlich, wenn irgendein Influencer kommt, der viel Reichweite oder was auch immer hat, das bei sich selber schon viel ausprobiert hat, ist natürlich einfacher, da brauchst du nicht diese krasse Methodik, da vertrauen die Leute auch so.
Ja. Was würdest du sagen, ihr habt ja eigentlich auch so ein bisschen gute Insights, weil es gibt ja Märkte, die sehr, 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 sehr umkämpft sind. Was ich mittlerweile, früher habe ich immer so geglaubt, oder früher hat es geheißen, so man soll in Nischen gehen, die halt irgendwie schwierig sind. Am liebsten habe ich Kunden, die in einem Markt sind, wo ich weiß, es wird fucking funktionieren. Ja. Zum Beispiel Leute, Führungskräfte-Coaches, Paid-Ads-Agenturen, irgendwelche Social-Media-Agenturen, was auch immer. So Sachen, wo ich weiß, einfach Proven Model, wir müssen es nur besser machen als andere im Marketing, im Sales und im Fulfillment und das Ding kann easy 100k, 200k, 300k monatlich machen. Was sind, würdet ihr sagen, so rückwirkend, weil ich habe es nur von außen betrachtet, was würdet ihr sagen, ist der Grund, weil zum Beispiel IntoMind oder Intuit ist ja extrem krass erfolgreich worden, ja, muss man auch sagen. Also die sind ja super stark skaliert. Was würdet ihr sagen, sonst sind so die Dinge, die sehr stark ausgemacht haben, warum sie so stark gewachsen sind? Weil es ja fucking Ernährungsberatung für Frauen, Markt, mehr oder weniger, ist ja härtester Mass-Market ever.
Ja, haben wir eigentlich eben schon drüber gesprochen. Zwei Dinge. Auf der einen Seite natürlich eine komplette New Opportunity, also eine neue Möglichkeit, die es so in dieser Art und Weise auf dem deutschsprachigen Raum noch nicht gab. Warum ist das gut? Weil viele Leute haben in der Vergangenheit schon versucht abzunehmen mit verschiedensten Methodiken. Aber wenn du eine Methode auf den Markt bringst, mit denen sie noch keine Erfahrung gemacht haben, hast du noch keine negativen Glaubenssätze dort gegenüber und bist eher bereit, dort rein zu investieren. Ja? Das heißt, neue Möglichkeit ist immer Nummer eins und deswegen haben die auch gut funktioniert. Nummer zwei ist eine richtig gute Personenmarke. Ja, Personal Branding als Attractive Character dort voranzugehen mit einer eigenen Story, die das Ganze vielleicht selber schon mal erlebt hat, die eine Identifikation aufbauen kann zu der Person, die bei dir kaufen möchte, zu deiner Zielgruppe. Mhm. Wenn du die beiden Komponenten hast, dann ist es sehr, sehr schwer zu failen eigentlich. Ja, dann kannst du nur an dir selber scheitern.
Ich weiß, du hast noch immer nicht geholt. Hol dir unter diesem Video das Paid Ad System. Ein Klick, du schaust sie in Ruhe an und keine Sorge, der Value, der da drinnen ist, wird dir wahrscheinlich mehr bringen als das letzte Coaching, was du gekauft hast. Im B2B ist es ja so, ich würde sagen, Personenmarke aufbauen ist komplett unrelevant, bis du vielleicht irgendwie 100-200k monatlich machst. Davor kannst du einfach Direct Response Ads schalten, gutes Sales Team dahinter oder Cold Calling, das hochscalen. Personenmarke ist komplett unrelevant, meines Erachtens nach. Im B2C nicht. Im B2C fangst du eigentlich mehr oder weniger an, oder?
Ich würde es jetzt bei B2B würde ich nicht 100% unterschreiben, sorry.
Yeah. Ist okay, ja, können wir diskutieren. Ich nehme gerne deine Counter-Argument.
Ja, also ich denke mir so, wenn du eine Personenmarke hast, ist ja...
Gehen wir mal vom Offer aus. Fangen wir vom Offer. Welches Offer?
Vertriebscoaching.
Vertriebscoaching, okay, passt. Vertriebscoaching, wer ist die Zielgruppe?
Leute, die ein Unternehmen haben und besseren Vertrieb machen möchten.
Okay, Leute, die bessere Unternehmen haben und besseren Vertrieb haben wollen. Das heißt, Business Owner, nicht Vertriebler.
Business Owner.
Okay, weil Vertriebler wäre für mich B2C. Business Owner, okay. So, Business Owner, Amen in der Kirche. Was heißt für dich Personal Branding? Wo fangen wir an? Weil für mich Personal Branding bedeutet, schon regelmäßig Content zu machen und in diese Sachen auch zu investieren.
Nee, zum Beispiel, wenn du eine Werbeanzeige hast, dann kannst du ja, dann musst du ja schon einen Menschen reinnehmen, der diese Werbeanzeige schon spricht.
Wenn du Videos hast, ja.
Okay,
ja,
also, und am besten okay. ist es schon diese Person.
Ja, ja, die also Videoanzeigen passt. Videoanzeigen müssen im B2B, fuck, also müssen nicht. Geht auch ohne, haben wir einige Cases, aber geht natürlich auch. 10-mal besser, wenn der Founder die reinspricht.
Das meine ich.
Ja, also ja, das gut, ist schon, okay. Das zählt für mich nicht unter Personal Branding. Das
okay,
ist gut. Einfach fucking Aufgaben machen.
Ja. Ja, du kannst ja auch sagen, ich mache eine Ad, wo ich nicht mein Gesicht zeige, aber ich finde, es ist relevanter, viel Safe. Eher sein Gesicht zu zeigen. Safe. Und die Leute finden eine Identifikation zu dir, weil der bestimmt so redet oder ja. bestimmte Persönlichkeitstypen ja, ja. hat, gerade als Vertriebsleiter musst du mehr rot sein ja, oder bam, 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 irgendwas ja. Krankes sagen wie Wall of Wall Street. Du musst einfach 500 Schlagzeilen machen bei deinem Vertrieb und denkst so, ja, den brauche ich, und der soll meinen Vertrieb schulen, beispielsweise. Ne? Aber das meine ich, wenn du ein Gesicht hast oder eine Person, die zu einem, die für eine Company spricht, ist es besser, als wenn du eine Ad machst, die, also, die einfach so reingeschnitten ist und so weiter. Das war
genau, also so Erklärfilme finde ich zum Beispiel, ich kenne keinen Kunden, der bei uns Erklärfilme krank gescaled hat auf sein Adspend. Wir schauen immer, dass der die Kamera, also wir machen jedem Kunden ein Kamerasetup, jeder spricht die rein, das ist das. Aber wenn ich jetzt sage, das ist fällt für mich noch nicht unter Personal Branding. Personal Branding ist dann so Social Media Content machen.
Das stimmt. Okay. Ja, ja,
okay. Das ist viel später im B2B, würde ich sagen, als im B2B. Ja, ist im B2C notwendig.
Ja, es ist ein bisschen später, aber natürlich, wenn irgendwann VSL-Videos kommen oder Webinare kommen, natürlich hast du da gewisse Elemente vom Personal Branding immer mit drin.
Aber es ist ja im B2C wesentlich früher. Das heißt, ihr habt ja mit sehr, sehr vielen Menschen auch Kontakt. Wahrscheinlich im B2C gibt es auch ganz viele, die so Personal Brands werden wollen. Oder? Das ist ja bei vielen so ein bisschen auch der Antreiber.
Die wollen das auch alle werden. Also ich weiß, Erkan und ich zum Beispiel, wir wollten das eigentlich nie werden.
Ja, ja,
so, wir machen es, weil wir das jetzt machen müssen. Weil es part of the und es ist part of our game, genau, weil wir halt Founder sind. Aber es gibt sehr, sehr viele, die lieben das. Und die wollen auch gefühlt nur das sein.
Safe. Ja. Was würdet ihr jetzt sagen, sind so die Dinge, die, weil du gesagt hast, bei Intuit zum Beispiel, der Unique Angle und die Personal Brand, die funktioniert hat. Was würdet ihr sagen, sind so Dinge, die trainiert werden können, um eine gute Personal Brand zu sein? Was gibt so Dinge, wo ihr sagen würdet, das sind Dinge, die schwierig trainiert werden können und die gut trainiert werden können?
Naja, auf jeden Fall kann man besser vor der Kamera werden, ne? Das sollte man irgendwann trainieren. Und ich bin auch schon der Meinung, also man sieht manchmal schon, hat der Talent oder hat er kein Talent. Aber natürlich ist auch das ein bisschen ein Skill und das kannst du, je häufiger du das machst, wenn ich mir unsere ersten Videos anschaue. Oh. Katastrophe, beide ohne Bart, sehen aus wie Caillou.
Schau, das bin ich, Alter. Du ohne Bart schaust schon krass aus.
Boah, ja, aber ich, 10 Jahre jünger.
Wie so Caillou, Alter, kennst du Caillou?
Alter, das Foto müssen wir einblenden.
So, das ist ein Skill gewesen, den haben wir uns angeeignet. Speaking, Talent, vor Webinaren sprechen und so weiter. Natürlich solltest du dir aber dann auch ein bisschen Gedanken über deine eigene Heldenreise machen, ja? Wo kamst du her? Wie bist du dorthin gekommen, wo du heute bist? Und wie kannst du auf diesem Weg auch Touchpoints schaffen, womit sich deine Zielgruppe mit dir identifizieren kann? Was ist deine Vision? Was ist dein Nordstern, ja? Wo Kunden mit dir gemeinsam hinwollen, dass sie part of it, die wollen Teil davon sein, Teil einer Bewegung sein und nicht einfach nur, ich möchte denen 20.000 Euro geben und bin jetzt deren Kunde, sondern ja, ich bin deren Kunde, habe aber ein gewisses Gefühl, auch deren Kunde zu sein, ja? Und das kann man alles natürlich durch Personal Branding Elemente weiter schaffen.
Mhm. Ja. Das heißt, auf Skills noch einmal zurückzubrechen. Einerseits Speaking, logischerweise in die Kamera reden. Mein erstes Video war, da habe ich in einer Minute 20 Mal geblinzelt. Ja. Das war richtig funky.
Storytelling.
Storytelling, ja.
Sales-driven sein. Also es wäre richtig geil, wenn einer schon direkt sales-driven ist. Der kann nicht erfolgreich
sein. Ja, selbst. Bei uns, wenn ein Kunde reinkommt und ich merke, der hat dieses Vertriebsgericht, der wird so viel Umsatz machen. Zum Beispiel ein Kunde, der reinkommt, der ist sein ganzes Leben mehr oder weniger im Vertrieb schon, irgendwie so 20 Jahre und hat sich halt selbstständig gemacht und halt nie wirklich so das Marketing-Game durchgespielt gehabt. Ja? Und dann ist er zu uns gekommen, wir haben mit dem Ads geschaltet, der hat vorher schon Ads geschaltet, haben wir irgendwie, der ist 10.000 zu uns gekommen und der hat innerhalb von, ich weiß nicht so, im B2B ist ein bisschen was anderes, aber den haben wir innerhalb von 5 Monaten auf 100.000 monatlich gebracht. Einfach, weil wir ihm halt Sales halt beibringen haben müssen, weil wenn wir ihm Sales halt beibringen müssen, dann ist der Zeithorizont ein ganz anderer. Aber Sales ist safe, das ist im B2C wahrscheinlich gleich wie im B2B.
Ja, wir haben auch zum Beispiel einen, der ist jetzt, den betreuen wir jetzt noch intensiver, macht auch Spiritualität und so weiter, hat aber 16 Anteile, wirklich Multimillionen und der ist einfach Sales-driven. Den haben wir letztens auf ein Event bei uns reingestellt und meinte so, Erkan, ist okay, wenn ich auch pitche? Bei unserem Kunden-Event. Internes Kunden-Event. Darf ich auch einen Preis-Pitch machen? Growth Marketer Offer und so weiter. Ich so, nein. Nein. Aber der hat einfach die Leute überzeugt. Alle haben sogar Zugabe geschrieben. Und danach ist er einfach zu jedem hingegangen und hat dann einfach 100.000 gemacht.
Ach, geil.
Weil er einfach sales-driven war, aber auch super korrekt. Und einfach Bock, geiles Wissen zu übertragen, aber auch richtig Geld zu verdienen. Und wenn du so welche Leute hast, die können nicht scheitern. Und die anderen musst du halt ein bisschen so beibringen, mehr Sales zu machen. Das kriegt man auch hin. Aber die Leute, die Sales driven sind, direkt
boom. Ja. Okay, wenn man jetzt noch einmal auf euch zurückgeht, ihr seid ja die Growth Marketer. Was würdet ihr sagen, ist in eurer aktuellen Reise, sind so die größten Challenges, die größten Schwierigkeiten, die ihr habt, um euer Business aufs nächste Level zu bringen? Wenn man sagt, nächstes Jahr, euer Ziel, habt ihr das schon offiziell einmal irgendwo gesagt?
10 Millionen, aber seit wir in Dubai sind, 20 Millionen. Unser Vertriebler so, warum machen wir nicht 20 Millionen? Lass uns doch größer denken.
Da müssen mehr Vertriebler haben.
Genau, willst du?
Kommt da, also genau, jetzt haben wir es offiziell gesagt, so, ne, was umsatzzahlenmäßig angeht, aber wir haben immer gesagt, als wir gestartet sind, unser Ziel war es ja immer, Persönlichkeitsentwicklung mit Marketing zu kombinieren. So, wir hätten auch eine klassische, langweilige Marketingagentur sein können, die sich einfach nur auf Scaling konzentriert, aber wir konzentrieren uns halt vor allem auf Personenmarken, die Probleme bei anderen Menschen löst und sehen uns als Duplikator, dadurch natürlich was Positives in der Welt zu hinterschaffen und zu hinterlassen. Ja, da haben wir natürlich jeder seine individuelle Story dahinter, warum er das Ganze bei uns macht, und das treibt auch unser Team an, und wir haben immer wieder gesagt, ey, in den USA gibt es so geile Events, ja, wie zum Beispiel FHL, Funnel Hacking Live, die kombinieren einfach Marketing mit Persönlichkeitsentwicklung und auch Spaß, ja, und nicht einfach nur Stock im Popo und Hemd an. Ja. Und wir haben gesagt, das Ganze wollen wir auch mal nach Deutschland bringen, und das werden wir im nächsten Jahr vor allem auch viel angehen. Wir werden viel offline machen, wir werden ein erstes eigenes Offline-Event machen, wir werden Mastermind-Events veranstalten, unsere Netzwerke mehr zusammenbringen und auch von dieser Online-Welt, auch in diese analoge Welt, ne, Offline-Welt wieder mehr reinzugehen. Und das wird jetzt fast eher das Visionsthema mehr werden, wo wir immer hart hingearbeitet haben, wir haben immer darüber gesprochen, aber es ist noch nie wirklich umgesetzt. Und jetzt wird der Moment sein, wo wir sagen, jetzt let's go.
Genau, Marco und ich waren auch so, die Marke Growth Marketer ist ja einfach nicht so entstanden, sondern wir haben gesagt, was ist unsere Personality? Ja, Marketer, versteht glaube ich jeder, aber Growth steht nicht nur für Wachstum im Unternehmen, sondern auch für persönliches Wachstum. Mhm. Und dafür haben wir uns dann entschieden, diese Marke hochzubringen, persönliches Wachstum zu integrieren zum Unternehmertum. Ich glaube, du kennst ja auch im Unternehmertum, du musst wachsen, ansonsten stirbst du einfach.
Oder du stagnierst halt ewig auf der Gangstgröße.
Ja, und dann kackst du irgendwann mal ab, weil andere junge Leute dich einfach überholen.
Ja.
Ist einfach so. Und dann ist dieser Name einfach entstanden, weil wir uns einfach hingesetzt haben, okay, was passt einfach zu uns? Und da haben wir gesagt, persönliches Wachstum passt auf jeden Fall zu uns.
Und was würdest du sagen, sind das die größten Challenges fürs nächste Wachstum für euch?
Gute Frage.
Teamarbeit weiter aufbauen, ne? Weiter ausbauen, also vor allem auch eine gute Management-Ebene reinzusetzen.
Wer ist vom Fokus her für euch auf sozusagen Team? Weil Team muss immer irgendwer developen. Ja. Wer ist so vom Fokus her im Team bei euch?
Wir haben es immer, also wir sind ja einfach so gewachsen, wir haben jetzt circa 30, 35 Mitarbeiter mit der Company-Struktur, ja. Marco und ich haben es immer unterteilt. Ich habe Ads gemacht und Sales, und Marco hat Landingpage-Strategie. Und er sagt immer, den Rest gemacht. Seine Aussage. Und irgendwann mal sind wir halt immer gewachsen. Und wir haben gemerkt, wir machen immer viele duplizierte Sachen. Safe. Also wir sind zu viel in Calls zusammen und so weiter. Ja. Und wir haben uns immer unterteilt. Aber die besten Entscheidungen, die wir treffen, sind nicht einzeln, sondern immer zusammen.
Immer gemeinsam.
Immer gemeinsam. Und dann haben wir das geschaut. Und mittlerweile haben wir es so gemacht, okay, wir haben einen Vertriebsleiter eingestellt. Wir haben jetzt einen COO eingestellt. Mhm. Hast du auch kennengelernt. Ja. Die dann alle Abteilungen miteinander bündelt, dass es produktiver ist, effektiver, mit KI zusammen erstellt. Also eigentlich haben wir das Problem gehabt, die Abteilungen, dass sie noch besser miteinander zusammenarbeiten, und wir suchen halt immer nach einer Lösung. Das heißt, die nächste Lösung ist, dass der CEO aufs volle Potenzial ist und das dann entsprechend übertragen kann an alle Mitarbeiter, und dass die einfach produktiver und effektiver arbeiten können und dass wir den Umsatz pro Kopf, pro Mitarbeiter erhöhen können und produktiver arbeiten können. Das ist eigentlich das Ziel. Natürlich stellen wir Mitarbeiter ein, noch bessere A-Player. Wir haben jetzt eine Vollzeit-HR-Mitarbeiterin eingestellt, die dann vom Konzern kommt und bereit war, sogar geringeres Gehalt von uns bekommen, weil beim Konzern verdient sie sich halt dumm und dämlich. Und sie hat gesagt, ey, sie ist bereit, noch Gas zu geben und so weiter, und ist dann extra nochmal zu uns gekommen. Und da freuen wir uns, da nochmal noch bessere A-Player zu suchen, noch mehr das HR-Game zu spielen.
Also Team wird ein Riesenfokus sein für uns nächstes Jahr. Weil ja. wir wissen, nur über Team wachsen wir. Ja, wir müssen die Leute erfolgreich machen, dann werden wir automatisch auch erfolgreicher. Wir müssen die besser machen, dann werden wir automatisch auch besser. Das haben wir fix in unserer DNA drin und das ist jetzt voller Fokus. Das ist die letzten Monate und ein, zwei Jahre ein bisschen untergegangen, aber weil wir so viel zu tun hatten. Mhm. Und wenn wir als Gründer so viel zu tun hatten, ja, dann haben wir auch wenig Zeit leider für die Leute und Menschen vor Ort, ja, die aber ein wichtiger Treiber sind im Team. Und da setzen wir jetzt mehr Fokus drauf.
Ja, safe.
Also heißt jetzt nicht, wir haben die gar nicht beachtet aber wenn du Geschäftsführer bist und musst Leader sein und leitest die Abteilung, dann gehen halt ein paar Sachen unter. Trotzdem haben wir bei uns jede Woche, wenn ich die Führungskraft von einem bin, jedem ein 1-zu-1-Call, 30 Minuten Gespräch oder Call, je nachdem, wo der ist. Aber sprechen mit den Leuten, versuchen, denen zu helfen, ob es private Sachen sind und so weiter. Also wir haben versucht, trotzdem ein guter Leader zu sein. Aber wenn du halt einen hast, der sich nur darauf konzentriert, ist natürlich viel besser und wir können in unsere Genius Zone reingehen und da geile Produkte kreieren oder noch mehr Kunden gewinnen oder noch mehr Netzwerk oder noch bessere Veranstaltungen machen. Und deswegen haben wir uns entschieden, da nochmal operativen CEO einzustellen, der dann sich darauf konzentriert und eine Erfahrung mit reinzunehmen, die sogar noch erfahrener ist als wir in dem Bereich.
Ja, safe.
Aber das heißt, in eurer Struktur ist schon so, dass gewisse Führungskräfte euch zugeteilt sind und gewisse, also einer anderen Person, oder gibt es eigentlich sowas bei euch nicht?
Aktuell gibt es das nicht. Kann sein, dass der Schritt irgendwann jetzt bald kommen wird, dass wir es noch klarer trennen.
Ja.
Aber aktuell, Erkan macht mehr Sales, ja. Mhm. Macht mehr Sales und Marketing mittlerweile auch, bist du mehr reingerutscht. Das habe ich eine lange Zeit lang gemacht. Aber wir haben bei mir zum Beispiel gemerkt, ich bin eher der kreative, erschaffenere Typ. Das heißt, mir musst du viel Zeit geben, dann kreiere ich Dinge, die Company weiterbringen.
Mhm.
Ja, und Erkan kann sehr gut.
Danke, Marco. Er kreiert Dinge, die Company weiterbringen.
Die Company weiterbringen und er kann auf sehr längere Basis regelmäßig das Gleiche tun, muss aber dort auch in Zukunft raus, weil seine Stärke ist das Netzwerk. Das heißt, er schafft immer wieder neue Kontakte, neue Touchpoints mit anderen Leuten. Es entstehen neue Geschäftspartnerschaften dadurch, es entstehen neue Kunden, neue Deals dadurch. Ja? Und da ist der nächste Schritt durch die CEO. Er kann jetzt auch noch mehrere da rauszuholen. Aber durch unseren Head of Sales und CEO, da merken wir schon, also wir haben nicht mehr so viel damit zu tun. Aber das sind die nächsten Hebel, ja.
Ja, safe. People Game ist halt, also ich kann es nur bei uns sagen, wir haben halt ein Team aus 25 Leuten und wir haben halt, also bei uns ist eigentlich fast ausschließlich der Fokus auf die Leute, also ausschließlich, aber mein Kalender ist sicher am Tag 3-4 Stunden mit irgendwelchen Team-Meetings, Mitarbeitern und was ich halt merke ist, je mehr ich halt in die Führungsebene investiere und je mehr wir in die Leute investieren, dass sie noch besser werden, ja, die Account Manager, die Closer, die Marketer und so weiter und so fort, desto besser ist die Company, weil wenn jedes Teammitglied im Account Management, im Sales einfach nur Kopie von mir wäre oder von uns wäre, dann wären wir halt irgendwie, keine Ahnung, wir wahrscheinlich 5-mal mehr Umsatz machen und hätten 5-mal mehr
Kunden. Kannst du mal so machen?
Nein, das ist jetzt gar nicht so gemeint, sondern ich kann euch Erfahrung sagen, und zwar wir haben einen Kayat im Sales, der ist von wahrscheinlich der größten oder einer der größten deutschsprachigen Consulting-Firmen kommen und der hat dort eine 80%ige Closing-Rate gehabt und absolut gut Multimillionen Umsätze gemacht. Und der größte Fehler, den ich gemacht habe im Hiring damals, war, ich habe ihn reingeholt und geglaubt, dass aufgrund seines Track Records hat er quasi das Spiel durchgespielt.
Ja.
Und was ich dann draufgekommen bin, ist nach gewisser Zeit und nach vielen Fehlern in der Führung, die ich gemacht habe, ich habe ihn einfach reingeheiert und ihm sehr, sehr viel Verantwortung gegeben. Und das Problem, was entstanden ist, ist, in einer großen, ganz, ganz großen Consulting-Firma, die irgendwie 600.000 Euro monatlich Adspend ausgibt, da ist es anders zu verkaufen als bei uns. Fakt, period. Und das Setting hat dort anders funktioniert und die Strukturen, das war alles anders. Und dann habe ich erst gemerkt, dass, nicht, dass ich der allerbeste Verkäufer der Welt bin, auf gar keinen Fall, aber ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der unser Produkt, unsere Firma in höheren Stats verkaufen kann als ich. Und nicht, weil ich glaube, dass ich so ein phänomenal der beste Verkäufer auf der Welt bin, sondern einfach, weil ich so viel Produkt-Know-how habe, wie kein anderer hat, und weil ich trotzdem Verkauf auf einem Level kann, wo ich sage, wesentlich besser ist es, kann man es wahrscheinlich nicht, diese Art von Produkte, diese Art zu verkaufen, wahrscheinlich große Deals, gibt es 10.000 Menschen, die es besser können, ja, aber diese Art von Verkauf, die wir machen, da gibt es nicht wesentlich viele, die besser sind. Und was ich sagen würde, ist, diese False Business Thinking ist so, zum Beispiel, wenn ich Leute 1-zu-1 berate, dann ist es natürlich sehr, sehr gut für die Kunden, ja. Und was ich einfach damit sagen wollte, ist nicht, dass ich der Beste und Schönste bin, auf gar keinen Fall, gegenteilig. Ich würde nicht sagen, dass ich ein großes Ego habe. Aber was ich einfach die Erfahrung gesagt habe, ist, ich bin jemand, der immer glaubt, die anderen können es besser und die anderen können es sehr, sehr gut. Und dann heiert man Leute rein und die haben halt ultra viel Erfahrung und glauben, dass sie die Besten sind, die Schönsten und zeigen halt auf unserem Playground nicht, dass sie es wirklich besser können und sind vielleicht nicht einmal besser als unsere bisherigen Verkäufer, sondern sind eigentlich nur gleich gut. Und unter Anführungszeichen nur. Und Das ist so ein bisschen das, was ich damit gemeint habe, ist die Replizierung. Das ist auch, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Ready, Fire, Aim, aber genau, also da geht es auch, das ist sehr, sehr gut runtergebrochen, wie man quasi von 0 auf 1 Mio kommt, von 1 auf 10, von 10 auf 50 oder 10 auf 30 und dann von 30 auf 100. Ja, das sind die Stufen, weil immer eine Führungsebene mehr notwendig ist, weil grundsätzlich ist so eine Führungsspanne ist immer 7 Leute maximal, so theoretisch, und oder so quasi 5 bis 9, ja, was auch immer. Und je größer, je mehr eine Führungsspanne, umso cappender ist die Firma dann, ja, weil die nächste Führungsspanne aufbauen ist ultra der Hustle und das Schwierige und der Grind. Und deshalb habe ich gemeint, so, wenn alle genau das können würden wie ich, so wie ich oder wie wir es machen, jeder Copywriter, so jedes vom Ding her.
Geht dann, aber nicht, genau.
Genau, geht aber nicht, logischerweise, ja. Und das ist halt das Ding, so das einfach zu duplizieren, sich selbst bestmöglich duplizieren. Und das ist aber in einer gewissen Stufe, würde ich sagen, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr relevant. Das ist einfach die Skills in die Leute reinschütten, ja. Weil dann werden sie halt zu absoluten Killern. Und man heiert absurd gute Leute rein, aber muss trotzdem in ihre Leute reinschütten. Weil wir haben zum Beispiel jemanden geheiert, der hat im Vertrieb woanders 20.000 monatlich verdient und ist bei uns im Fulfillment am Start und unterstützt halt die Kunden. Und alle Kunden sagen immer, wie geil der ist. Das ist richtig lustig. Aber den developen halt wir auch noch und trainieren und schauen, dass er besser wird. Und das ist, glaube ich, was ultra Wichtiges und Relevantes. Das ist einfach, ab einer gewissen Stufe cap die Company einfach. Man kann nicht mehr dieser eigene Künstler und Umsatzkünstler sein, sondern irgendwann müssen andere Leute dieses Wachstum halt erzeugen, wo es halt auf den Beinen von anderen steht.
Machen wir bei, wir haben ja auch viel 1:1, ja. Also bei uns sind fast alle Produkte, vor allem die weiteren, sind 1:1. Was geil ist, weil wir haben das am Anfang gemacht und die Kundenerfolge waren natürlich extrem gegeben. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, wenn wir jemanden beraten, von der Erfolgswahrscheinlichkeit ist natürlich teilweise ein Tick höher, als natürlich, wenn andere Consultants nochmal reinkommen. Ist de facto so, weil wir die Founder sind, wir kennen das System, wir haben das Produkt kreiert, wir wissen alles auswendig, ja. Trotzdem haben wir jetzt mittlerweile eine Consulting-Struktur und haben Consultants bei uns eingestellt, aber die trainieren wir auf fast täglicher Basis. Ja, es gibt zum Beispiel einen Call mit mir, da kommen die rein und die müssen ihre Cases, wo es gerade gewisse Herausforderungen gibt oder wo sie vor einer Entscheidung stehen, sollen wir eher das machen oder das machen, das besprechen die mit mir, wenn die sich unsicher sind. Und dadurch teache ich die natürlich jeden Tag, dass sie selber irgendwann in der Lage sind, die richtige Entscheidung zu treffen für den Kunden, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach am höchsten ist. Und das machen wir nämlich auch ähnlich und da versuchen wir die ganze Zeit zu drehen. Die Kunden sagen aber, ich bin sehr happy mit meinem Berater, der ist richtig gut, ich bin glücklicher mit dem als mit Marco. Und ja, lieber Kunde, ich teach aber natürlich den Berater im Hintergrund, aber passt für mich, finde ich sogar super. Also es ist fast eher ein Kompliment mittlerweile, wo ich weiß, geil, wir sind eher in der Lage, andere Leute auszubilden, die genauso gut sind wie wir oder der wahrgenommene Wert ist genauso gut. Ja. Da bin ich glücklicher, als wenn ich jetzt derjenige bin, der dann nur derjenige ist, der die Erfolge erzielt.
Was ist jetzt die langfristige Vision von euch? Wo wollt ihr langfristig hin?
Wir haben immer wieder gesagt, wir wollen schauen mit unseren eigenen Händen, was ist das Maximum, was wir rausholen können. Natürlich sind wir aber mittlerweile auch Familienvater und ich will maximal wachsen. Ja, ich will wirklich gucken, wohin geht das? 10 Mio, okay, nächster Schritt, ja. Wie schaffen wir 100 Mio? Wie können wir auch mal außerhalb von unserer Komfortzone kommen und dorthin kommen, ja? Dann stellen wir uns natürlich Fragen und Gedanken, wie können wir das Ganze machen? Wir wissen, das schaffen wir nicht alleine. Das heißt, wir brauchen Leute, wir brauchen gute Partner. Wir beteiligen uns gerade an anderen Firmen, dass die an unserem Wachstum mit profitieren, ja. Wir gehen in Shares rein, wir gehen in Deals rein und wollen aber auch andere Leute erfolgreich machen, denen die Geschäftsführerrolle übergeben, denen aber auch Anteile geben, damit sie die Verantwortung übernehmen, diese Firmenstruktur hochzuziehen. Und ich will maximal wachsen, aber nicht mit der maximalen Zeit an Investment, die ich gebe, sondern mit meinen 8 Stunden am Tag und ich habe trotzdem Zeit für meinen Sohn, der vor 6 Monaten auf die Welt gekommen ist, kann am Wochenende Zeit mit denen verbringen, aber nicht auf meinen Nacken. Also ich will so wachsen, dass es nicht auf meinem Nacken passiert.
Ja, sehr cool.
Ja, aber das ist, also will ich wirklich schauen, wo wir hinkommen, weil wir haben uns fast nie die Frage gestellt, bei welchem Umsatzziel wir am Ende rauskommen wollen. Wir haben immer nur gesagt, wir wollen dort oben hin. Ja, und jedes Jahr sind wir gewachsen. Es sind neue Firmen hinzugekommen, es sind neue coole Leute mit dazugekommen. Und das sehe ich einfach gerade. Also wenn wir keinen Wachstumsdrive hätten, würden wir nicht wachsen. Ja, und das ist gerade das, wo wir eher hinwollen, aber nicht auf unseren Nacken, sondern so aufgeteilt, dass auch andere davon profitieren und auch andere erfolgreich werden. Ich habe auch Bock, andere Millionäre zu kreieren in meinem Team, ja. Also das ist das, was uns gerade ein bisschen antreibt.
Mhm. Okay, wenn wir jetzt über Millionäre gesprochen haben, ihr seid ja eingestiegen mit Share-Deals, wenn ich jetzt nicht ganz falsch in Erinnerung habe. Viele Kunden oder viele Interessenten auch wollen immer so Share-Deals machen. Es gibt ja bekannte Leute im Markt, die über Share-Deals groß geworden sind. Was würdet ihr sagen, sind so die wichtigsten Dinge, die ihr gelernt habt bei Share-Deals, was man machen soll, was man nicht machen soll? Ein Share-Deal ist grundsätzlich so, dass man sagt, man macht für jemanden Marketing und nimmt dafür 1% vom Umsatz, ja, oder vielleicht noch ein Fix-Fee dazu oder 1% vom Profit, also im Prinzip Umsatz abzüglich Ad-Spend. Was sind so die wichtigsten Sachen, die ihr, würdet sagen, gelernt habt, wenn es um das Thema Share-Deals geht?
Den richtigen Partner auszuwählen. Also es gibt Leute, die Wir sind einfach verdammt gut, die richtigen Partner auszuwählen und dann zu delivern. Wenn du halt einen falschen Partner hast, dann fängst du halt immer wieder von neu an. Genau, also der muss erstmal stimmen. Dann müssen beide die gleichen Werte haben. Also das heißt, die Kommunikation muss gleich sein und man muss sich gegenseitig unterstützen. Das haben wir zum Beispiel gelernt. Dann darf man aber auch keine bestimmte Abhängigkeit haben von dem Kunden. Also maximal 20% des Umsatzes darf darüber laufen. Das ist schon das Höchste. Mhm. Wir hatten mal den Fall, ganz am Anfang, weil es ja 80-90% des Umsatzes von einem Kunden abhängig waren. Das war halt sau ungesund. Yeah. Und wir haben uns dabei auch nicht gut gefühlt. Natürlich haben wir mindestens eine Million mit einem Kunden verdient. Aber es war verdammt ungesund. Es war in der Anfangszeit. Und dann haben wir uns da eher rausgearbeitet. Das heißt, wenn man Share Deals hat, sollte man sich nie abhängig machen von einer Company, sondern das Risiko einfach verteilen. Ich glaube, das ist aber auch normal, dass man das hat. Das sind so die Werte. Und dass der Vertrag halt auch verhältnismäßig dicht ist, dass der Kunde nicht sagt, ich hau jetzt ab oder ja, ich mache jetzt keine Launches mehr oder du hast halt ein Team, was du bezahlen musst. Ja. Und das war schon in unserer Anfangszeit, dass wir ein 10-Mann-Team hatten und der Kunde sagt dann so, einen Monat vorher, wir waren schon voll on fire, wir wussten das Datum und so weiter, sagt er so, nee, ich mach's jetzt intern mit meinem Team. Vertrag ist nicht wasserdicht. Ah. Ne? Und du wartest dann und dann muss das Team trotzdem bezahlen. Trotzdem, also das sind so Sachen, aber trotzdem mit Share Deals, wenn ein Kunde erfolgreich ist, verdienst du dich halt dumm und dämlich, wenn du auch gut deliverst und den richtigen Kunden hast, wo das einfach ein super Zusammenspiel hast, aber es ist auch harte Arbeit, das heißt, du musst 24/7, wenn ich Ads schalte, dann habe ich halt bei einem Kunden mal 400.000-500.000 Euro ausgegeben für einen Launch und danach muss ich eine Hütte mieten, weil der Druck halt extrem hoch war. Wenn du halt gut bist, verdienst du deine 700.000, wenn du schlecht bist, verdienst du 50.000 und der Kunde ist weg.
Ja.
So, ne? Und das ist halt ein gewaltiger Unterschied und dann hast du halt schon eine Belastung, die dann da ist. Und das waren so unsere Anfangszeiten, aber ich glaube, es war eine Win-Win-Situation. Share Deal ist halt eine Win-Win oder eine Lose-Lose-Situation.
Ja. Ja. Und die müssen halt wachstumsdriven sein. Ne? Also natürlich auch, wenn sie mehr Geld verdienen, müssen sie auch als Persönlichkeit mitwachsen.
Ja.
Weil wir müssen aufpassen, dass deren alten Glaubenssätze, die sie haben, ihre alte Identität nicht mitwächst, sondern sie muss sich auch weiterentwickeln. Ja? Weil wenn sie irgendwann mal viel Geld verdient und dann auf einmal sich selbst sabotiert und dann anfängt, oh, ich will den Launch jetzt nicht machen oder oh, jetzt kommt dies, jetzt kommt das um die Ecke, dann profitierst du halt nicht davon.
Webinare sind so anstrengend, Stefan. Drei Stunden
musste ich ein Webinar machen, das ist so anstrengend. Und wir denken, Alter, fuck, mach einfach, wir haben einen Share-Deal. Wir sind Wachstumspartner an der Seite, wir wollen Gas geben, ja. Und da sind wir, mittlerweile, ich sag's nicht gerne, aber teilweise sind wir auch zum Coach geworden und gucken, was hast du für Glaubenssätze, ne? Was hält dich gerade von deinem Wachstum ab und müssen dann argumentieren und das Ganze auflösen. Wir machen keine Coaching-Skills oder Hypnosen oder was auch immer, sondern wir argumentieren dann rational oder erzählen eine eigene Geschichte, wie es bei uns war. Und meistens klappt es,
ja. Oder liest das Buch.
Ja.
Und da muss der aber dann auch wollen. Wenn er sagt, nö, mach ich nicht, dann weiß ich schon, nicht gut.
Die Share-Deals, die ihr gemacht habt, wo die erfolgreichsten waren, war das so B2C, waren das B2B? Gibt es da irgendwelche Patterns, wo ihr sagen würdet,
alles B2C.
Alles
B2C-Kunden.
Das denke ich mir nämlich auch, weil ich glaube, im B2B ist halt so, die Leute wollen das halt schneller inhausen, die Leute wollen nicht so sehr Personal Brand sein. So im B2C würde ich halt sagen, die Leute wollen alle, oder nicht alle, ist ja absolut falsches Wording, aber viele wollen einfach so die Personal Brand sein, der Coach, der halt nichts mit dem Business zu tun hat. Marketing, ja, Ad-Manager habe ich gar keinen Bock. Sales-Team, ja, sowieso keinen Bock, so quasi gefühlt, B2C häufiger. Im B2B, logischerweise, wollen die Leute das halt, weil sie mehr Business sind und nicht nur diese unter Anführungszeichen Coaches, wollen sie halt mehr Inhouse, das wäre so meine These auf das Ganze.
Ja, und wenn du Dienstleister bist, sagen wir mal Dienstleistungsoffer, wir haben auch immer noch einen Share-Deal beim Dienstleistung, aber du kannst halt auch nicht so krass skalieren und sagen, knallst alles im Marketing rein, das Produkt hängt halt dahinter und dann musst du halt wieder hiren. Ja. Das ist wieder ein anderes Game, das heißt, du musst das HR-Game machen, musst Produkt optimieren,
Business Bau. Du musst ein ganzes Business bauen.
Genau.
Anstatt nur Marketing.
Und dann brauchst du halt, also dann mache ich nicht mehr Shares, sondern ich muss wirkliche Anteile haben. Ne?
Ja.
Hat mir auch nochmal vorher gesprochen. Also das ist bei uns auch Next Game. Wenn es Shares sind, muss es entweder ein hoher Retainer noch zusätzlich sein oder ich mache mit dem zusammen eine GmbH auf.
Ja.
Aber früher, ganz am Anfang, haben wir uns das gar nicht getraut, sondern wir wollten einfach nur wir wollten einfach nur liefern, wir wollten einfach unsere Marketing-Skills haben und einfach nur Wert stiften. Und unsere Intention ist, wenn wir Wert stiften und wenn wir wirklich alles geben, uns den Arsch aufreißen, dann kriegen wir auch immer Geld zurück. Und das war, wir haben auch mal vom Kunden 5 Monate gar nichts bekommen,
ja,
weil die Auszahlung halt ein bisschen länger gedauert hat. Aber wir haben trotzdem gesagt, wir stiften Wert,
ja,
und was auch immer, geben dem Universum einfach nur Wert, was auch immer.
Da hat er den sagen. Satz gesagt.
Alter. Ja, ja, wir haben auch ein paar spirituelle Kunden, dann sagt man halt sowas. Ja, ist ja auch so. Also man gibt und irgendwann bekommt man.
Ja.
Das sind die Geldgesetze.
Ja. Manchmal sind wir natürlich aber auch sehr leistungsdriven, weil wir den Anspruch haben, dass es wirklich funktioniert, dass wir sogar nicht eher die Marketerberater waren, die Marketingberater, sondern wir haben teilweise als CEO gehandelt der Firma.
Ja,
ja, also auch andere externe Leute haben dann immer zu uns gesagt, Alter, ihr seid gar nicht nur Marketingpartner, ihr seid ja fast externe CEOs für die Firmas, weil die mischt euch auf einmal in Sales ein, die mischt euch in das Produkt ein. Ja, normal, weil wenn die Saleszahlen nicht stimmen, haben wir weniger Revenue, ne, haben wir weniger von unserem Share, und wenn das Produkt scheiße ist, ja, dann fallen uns hinten raus die Kunden unter und der Kunde, der Shady, hat irgendwann keinen Bock mehr darauf.
Und in meiner Welt ist es sowieso so, wenn Leute schlecht im Sales sind, ist immer das Einfachste, was die schlechten Verkäufer sagen, Marketing. Das ist immer das Einfachste.
Die lesen schlecht.
Ja,
und wenn du noch so einen dominanten Vertriebler hast, dann gibt es Beef erstmal. Wirklich, den gibt es Beef, hatten wir auch schon mal. Habe ich gesagt, den will ich nicht mehr in meinem Call drin haben.
Ja, ja.
Wenn einer zu mir schräg kommt, ich hatte das einmal bei einer großen Brand, habe ich gesagt, den will ich nicht mehr im Call drin haben.
Ja, ja.
Weil der nur frech war. Ja. Also ich hätte gerne nur Millionäre, die nach 15 Minuten kaufen, die Leads sind Schrott und so weiter. Dann denke ich mir so, mittlerweile sind wir sogar, der kommt auch zu unseren Events und so weiter, ist super cool, aber es ist halt sein aufgesetztes Ding und seine Vertriebssprache. Aber erstmal gab es so Clinch, aber so ist das.
Okay, von der Größe her, wo würdest du sagen, ab wann würdet ihr sagen, machen Share-Deals Sinn? Weil ich würde sagen, wenn der 10.000 monatlich macht, dann macht der Share-Deal gar keinen Sinn. Der hat halt nichts Skalierbares, der ist nicht vom Skillset her weit genug. Da kann man nicht den Lever bringen, den verbrennt man nur.
Ja, 50 bis 100, ich würde sagen 50 bis 100.
50 bis 100k im B2C, so Ernährungscoach, irgendwie B2C-Offers.
Führungskräfte, so. Hundetrainer.
Viele sagen erst ab 1 Million Jahresumsatz. Ich denke aber auch 50 ist nicht 1 Million Jahresumsatz, das sind 600.000. Aber wenn das Potenzial der Positionierung und der Personenmarke da ist, dann gehe ich lieber direkt rein und dann habe ich auch noch mal einen besseren Deal zu verhandeln oder eine bessere Position.
Was ist eure Deal-Structure, die ihr gern macht?
Kann ich ja sagen, also zwischen 20% und 50%, aber in der Regel ist man dann so bei 30%, so von der Deal-Structure abzüglich Ad-Spend. Dass man dann sagt, ey, wie viel Adspend hat man investiert. Aber so grundsätzlich, aber das ist jetzt nicht so ein Offer, was wir krass skalieren. Wir waren auch mal mit 50% drin, war aber eher ungesund.
Ja,
aber da muss man eher eine eigene GmbH gründen, weil dann das Geld dann da drin arbeiten kann, bevor die 50% jedes Mal auszahlt.
Ja, ja.
Da musst du eine eigene GmbH gründen. Wenn du reine Share-Deals machst, eher bei 30% und dann abzüglich Adspend.
Soll immer Win-Win sein. Also kein Partner soll sich irgendwann mal schlecht fühlen.
Weil sonst ist es halt schnell aus, da gewinnt keiner davon. Weil das langfristige Wachstum bei Growth-Partnern ist ja eher langfristiger.
Ja, und bei 20% macht uns das keinen Spaß, oder bei 15% oder es muss halt ein hohes Fixum sein. Also es muss auf beiden Seiten sich gut anfühlen.
Ja.
Aber ich weiß zum Beispiel bei ganz großen Wettbewerbern, die nehmen 50, teilweise sogar 70%. Also wirklich. Aber ist ja auch berechtigt, wenn du wirklich alles machst, der eine macht nur Produkte, du machst Marketing und Sales.
Wenn der Marketing und Sales und alles übernimmt, dann ist ja was anderes, weil dann ist die Frage, was halt noch vieles bleibt, das ist dann was anderes.
Es gibt Leute, da macht er sogar das Webinar, die Folien, da musst du nur noch einsetzen und dann easy und macht nur noch Content. Es kommt auf den Deal an, den man haben möchte, aber wir wollen jetzt nicht für einen 1:1 den Satz im Webinar sagen, sondern das ist eher so, wie hier ist die Vorlage, dann besprechen wir das, wir gehen nochmal tiefer rein und können das aber jeden einzelnen Satz dieser Brand zu sagen, das ist dann
die müssen auch selber umsetzen wollen und sie müssen halt vor allem Motherfucker-Executor sein.
Mhm.
Eine Execution, wissen wir, glaube ich, alle drei, ist einfach das Wichtigste überhaupt, und wenn dein Partner auch executed, dann ist die Partnerschaft, dann weißt du, eigentlich ist es von Erfolg gekrönt.
Safe. Und wie viele würdet ihr sagen, so wenn man jetzt, es gibt Leute, die wollen so dieses Growth-Partner-Modell fahren. Ja, das ist so, ich will Wachstumspartner sein von Firmen. Was würdet ihr sagen?
Bei deinen Kunden, meinst du?
Es gibt Agenturen, die das einfach machen wollen.
Ja.
So, die sagen, sie wollen nicht viele Kunden, sie wollen eher weniger Kunden und sich an denen beteiligen. Grundsätzlich würdet ihr einfach sagen, sehr stark im B2C und Online-Product von der Zielgruppe her, 50 bis 100k monatlich. Wie viele von denen kann man so als mit einem ganz kleinen Team, so 2-3 Leuten rocken?
2 bis 3.
Ja, maximal. Es kommt auf den Kunden an, wie groß ist der Kunde. Wenn es ein Kunde ist, der 10 Mio macht, dann hast du gar keine Chance.
Da brauchst du viel mehr Kunde. Leute.
Ja,
ja, du brauchst viel mehr Leute einfach.
Ja, genau. Wenn jetzt 50 bis 100, wenn er schnell wächst, dann bist du auch wieder bei einem Kunden.
Ja.
Also es ist sehr
Also sehr schnell eigentlich verbreitern auf mehr Kunden, größeres Team. Es bleibt eigentlich nicht das Freelancer-Dasein, sondern es wird sehr schnell zu einem, ich baue ein Team dahinter auf.
Musst du eigentlich machen, wenn du mehrere Kunden haben möchtest. Ja. Ich bin kein Fan davon. Wir hatten ja auch, wir sind ja auch am Anfang in dieses Glück gestürzt, 2-3 Kunden zu haben und von einem bis zu 90% abhängig, war voll ungesund. Deswegen, wir hatten jetzt gestern einen Case, mit dem wir uns getroffen haben, hat auch nur 3 Kunden und da hat er auch mal eine bestimmte Abhängigkeit. Mhm. Sind wir gar kein Fan davon. Das ist halt auch sau ungesund für die Company. Wenn du keine eigene GmbH mit dem hast, sondern nur Share-Deal, bin ich gar kein Fan davon. Ja, aber wir haben auch den Pain.
Unterschiedliche Motive, warum du startest. Am Anfang ist natürlich, es sind viele Geld-driven. Ja? Ja. Auch wir waren Geld-driven und wollten einfach mehr als 2.000 Euro netto angestellt verdienen. So, aber irgendwann fängst du ja auch an, selbstständig oder Unternehmer zu werden, weil du eine gewisse Freiheit haben willst. Uns hat diese Freiheit enorm geholfen zu bekommen, indem wir halt angefangen haben, mehrere Kunden aufzubauen und diese Abhängigkeit von einem Großkunden zu reduzieren. Ey, da habe ich mich am Ende wirklich, da dachte ich, ah, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt bin ich Unternehmer, verdiene Geld und bin unabhängig von Kunden. Wenn einer geht, ja okay, dann geh halt. Also I don't care. Ja. Ja, juckt mich im Cashflow nicht, juckt mich im Auftragsvolumen nicht, ist mir komplett egal. Und das ist natürlich so das Long-Term-Game. Also es fühlt sich viel besser an.
Und wem würdet ihr sowas empfehlen, so Partnership-Model? Weil ich bin da nicht so ein Riesenfan von diesem Modell, weil ich sage, man braucht in meiner Welt und meiner Wahrnehmung, und ich habe mit vielen Leuten auch so wie sowas machen, man braucht A, juristisches Know-how, weil sonst wird es schwierig. Also brauchst irgendwie saubere Verträge, sonst wird es echt schwierig. Ja. Und das Zweite, was es braucht, ist, in meiner Welt, es braucht so einen bestimmten Leadership-Skill von so Personal Brands, wie du die gut leiten und führen kannst, weil das sind tendenziell meistens spezielle Charaktere, nicht negativ gemeint, aber sind spezielle Charaktere und du musst die halt gut leiten und führen können. Das heißt, du brauchst in meiner Welt gutes Führungs-Know-how und musst selber auch einen guten Status darstellen, dass das gut funktioniert. Was sind da eure Erfahrungen und Gedanken dazu?
Sehe ich ganz genauso. Also sehe ich tatsächlich ganz genauso. Also wenn die Person nicht mit den Personenmarken standhalten kann, dann werden die aufgefressen.
Ja,
ja, das sollte nicht der Fall sein. Und natürlich musst du auch das Team gut aufbauen können und du brauchst einen gewissen Status, weil die Personenmarken dir sonst irgendwann nicht mehr glauben, was du sagst. Das heißt, du brauchst den Track Record dahinter. Ja. Den hatten wir zum Glück in unserem Case. Ja.
Genau.
Das hat gut funktioniert mit dem neuen Partner, mit dem wir jetzt gründen. Wir gründen ja unsere ShareDeal, eine neue ShareDeal-Beteiligungsagentur auf genau diesem Case, auf dieser Grundlage. Der hat das auch.
Ja.
Der hat den Track Record, er ist empathisch. Ich weiß, er kann die Leute führen. Natürlich haben wir 3-6 Monate vorher zusammengearbeitet und geschaut, passt das von beiden Seiten her. Und ich vertraue ihm zu 100%, aber weil er die beiden Skills hat, die du gerade gesagt hast.
Ja.
Ne? Und hätte der die nicht, dann wüsste ich auch, nee, das würde ohne uns nicht funktionieren.
Mhm. Ja, du musst auf Augenhöhe mit dem Kunden sein, wenn du mehrere Millionen zum Beispiel verdient hast. Safe. Und also wenn du klassisch Angestellter bist, 2000 Euro verdienst, hast gar keine Möglichkeit, auf Augenhöhe zu sprechen, du wirst nicht ernst genommen.
Ja.
Und wenn du bei uns beiden oder bei ihm, musst du auf Augenhöhe sprechen, dann kommst du auch weiter. Und du darfst manchmal auch nicht auf die Personal Brands hören, was sie sich gerne wünschen.
Ja,
sondern du musst auch manchmal sagen, ey, finde ich nicht cool, das und das und das und das ist die Roadmap. Ich habe mal zum Beispiel einen Kunden, ich sage jetzt keinen Namen, der hatte 2 Agenturen und wir sind als 3. Agentur reingekommen.
Geil.
Und er wollte Evergreen Webinar, 400 Euro Offer, das skalieren und passives Einkommen haben. Habe ich gesagt, geht nicht. Live Lounge, High Ticket und wir machen das, das und das. Direkt 200.000 gemacht und alle Agenturen vorher, der hat in 5 Monaten 15.000 Euro gemacht.
Mhm.
Ich habe gesagt, jetzt kickst du die Agenturen und wir machen arbeiten zusammen exklusiv und skalieren das Ding dann.
Ja, ja.
Und du musst halt manchmal da ein bisschen bestimmerisch sein, also nicht so toxisch, aber zu sagen, hey, das ist
halt
die Roadmap.
Du musst halt der Experte sein, der die Roadmap vorgibt, weil sonst ist es für nichts am Ende des Tages.
Gerade bei Personenmarken, die haben ganz viele Ideen.
Ja.
Und die Ideen, du musst halt ganz viele Ideen wegstreichen oder sagen, hey, die sind im Backlog, die sind nicht weg.
Safe.
Wir nehmen die auf, Backlog, Ideenliste.
Ja.
Aber lass uns Fokus haben und weitermachen. Jahresplanung, durchziehen, bam, 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 bam. Wenn du eine neue Idee hast, vielleicht können wir die integrieren. Ansonsten kommen die im Backlog und vielleicht werden wir die irgendwann mal umsetzen. Aber wieder auf korrekte Art und Weise, auf Augenhöhe und Argumente liefern. Und in der Regel verstehen die das auch.
Ja. Deshalb meine These ist, wenn Leute sagen, sie wollen Growth Partner, meines Erachtens ist es eines der schwierigsten Agenturmodelle, die man skalieren kann. Man braucht ein krasses Track Record, man muss gutes Leadership haben.
Schwer.
Ist eines der schwierigsten Modelle, unterschreibt sie soweit, oder?
Du kannst schnell Geld verdienen, ja.
Wenn du krasse Skills hast und das Leadership und das Track Record da ist.
Haben wir?
Wenn jetzt Leute sagen, sie machen Social Recruiting, machen damit 10.000 und sagen, Alter, ich will jetzt irgendwie Growth Partner werden und will das Modell scalen, weil da kann ich mit einem Kunden irgendwie 50.000 im Monat verdienen. Ich verdiene lieber mit einem Kunden 50.000 als mit 20 Kunden.
Ja, ich bin...
Du hast Vor- und Nachteile bei beiden Cases. Wir haben, wir haben ja auch eine klassische Agentur, ja, da sind auch ein hoher zweistelliger Betrag an Menschen sind da auch drin oder an Kunden sind da auch drin. Das ist natürlich mehr Fließband, aber da hast du andere Painpoints, ja, da hast du mehr Kundenkommunikation, da hast du mal mehr Issues, mehr Probleme, mehr Kopfschmerzen, es ist ein bisschen von der Emotionsachterbahn manchmal so, dann geht zwar ein Kunde, aber dann juckt es dich nicht, weil du hast genug Cashflow. Also du hast Vor- und Nachteile bei beiden Modellen.
Manchmal juckt es ja schon, wenn du einen Kunden am Herz, also es gibt ja Kunden, wo du sagst, ah, schade, ich würde ihm gerne nochmal weiterhelfen.
Aber da setzt man sich dann einen Termin in 3-4 Monaten in den Kalender mit ihm gemeinsam und macht dann ein Reaktivierungsgespräch. Und wenn das nicht aktiviert wird, dann macht man das noch einmal 3 Monate später. Und dann noch einmal und die werden wieder Kunden. 100%. Ein richtig geiler Kunde.
Wir hatten jetzt auch einen Case, wo ich gesagt habe, boah, voll schade. Du weißt, welchen ich meine. Voll schade. Und dann war sie bei 2 Agenturen und dann hat sie mich angerufen und gesagt, ey, ich würde gerne wieder zurückkommen. Und das ist auch wieder schön zu hören, wenn du weißt.
Aber die kommen alle wieder.
Es ist, wenn du
gut bist auf jeden Fall. Man kennt ja den Markt. Also man weiß, es gibt nicht viel bessere Leute dort draußen. Und auch ihr macht wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Job und du weißt das auch. Ja. Und dann denke ich, du gehst, aber das wird nicht besser werden.
Es liegt dann eher an dir oder an der Konstellation, aber die Konstellation kann man ändern, Feedbacks reinholen. Und in der Regel zum Beispiel, woran liegt das? Man geht dann zu einer Mastermind, zum Beispiel so, man ist dann noch zusätzlich bei einer anderen Mastermind oder bei einem anderen Kurs und dann sagt er so, die Landingpage-Conversion muss bei 45% liegen. Und dann geht er bei der Agentur, warum ist sie aber nicht bei 45%? Oha, ja okay, dann liebe Mastermind oder die du da hast, dann mach das mal bitte. Und dann geht sie rüber und dann, doch nicht so geil. Ne, also plump würde ich ja auch sagen, ja, die Landingpage-Conversion muss da höher sein, aber wenn du in der Brand selber bist, gibt es halt andere Themen. Also pauschal kann man Sachen sagen, aber wenn die dann tiefer reinarbeiten, dann sind halt ist doch nicht so pauschal.
Safe, individual case. Wenn man jetzt im Marketing unterwegs ist, sagen wir, irgendwer, der dazuhört, ist eine Agentur, die macht 20.000 Euro Monatsumsatz. Was würdet ihr sagen, sind so die Dinge, die sie jeden Tag machen sollten, um noch besser als den Fähigkeit, den Skill, Marketer zu haben? Was würdet ihr sagen, sind so die Dinge?
Weiterbilden. Also Nummer eins, weiterbilden, safe. Also ich nehme zum Beispiel jeden Morgen 1 Stunde und baller neues Knowledge in meinen Kopf rein, um immer wieder auf dem neuesten Trend drauf zu sein und da am Start zu sein und seine Skills dann direkt in der Praxis, aber auch zu verbessern. Ich weiß noch damals, wo wir bei Marc waren, Intuit, haben wir ganz viel Sam Ovens konsumiert, ganz viel. Jeden Morgen eine 30 Minuten bis 1 Stunde und direkt das, was ich morgens gelernt habe, habe ich den ganzen Tag in der Praxis eingesetzt. Ja? Das war das beste Learning, also ich habe da in der Zeit am schnellsten meine Fähigkeiten ausgearbeitet und meinen eigenen Wert dadurch deutlich erhöht. Ja? Habe mehr Selbstbewusstsein bekommen, konnte mich also selber besser verkaufen und habe bessere Ergebnisse geliefert. Ich war damals ein Jahr in Italien und jeder, der mal in der Schule 5 oder 8 Jahre Englisch hatte, der weiß, ja, danach kann man es immer noch nicht so gut. Also ich konnte es noch nicht so gut, ja. Und dann war ich ein Jahr in Italien und ich habe eine Sache gemacht, ich habe mich jeden Morgen 10 Minuten hingesetzt, habe Vokabeln gelernt und diese Wörter, die ich dort gelernt habe, in der Praxis umgesetzt. Nach einem Jahr in Italien konnte ich fließend Italienisch und sogar die Einheimischen haben gesagt, ey, du bist ja Italiener aus Südtirol, weil ich einen leicht deutschen Dialekt noch hatte, ja. Aber da habe ich gelernt, Alter, du kannst so massiv lernen und dein Skillset weiter ausbauen.
Alright, gut. Damit werden wir durch, meine Lieben. Vielen Dank für eure Zeit.
Nice, danke dir. Danke für deine Zeit.